Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thing of Interest, einer Halloween-Special-Folge, und natürlich Halloween kann ich nicht alleine feiern. Da muss ich den Mann hier haben, mit dem ich jederzeit in einem Forschungslabor in der Antarktis festsitzen möchte, mit dem guten Thilo. Hallo Thilo.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag oder besser gesagt eine wunderschöne Halloween-Zeit für euch alle.
Happy Halloween. Oh, es ist immer diese gruselige Zeit, wenn man sich so einmümmelt, weißt du, man sitzt dann so eingemümmelt vor großen Fernsehern und guckt sich an, wie andere Leute im Eis um ihr Leben kämpfen.
Ja, ha? Das machen wir doch mit der allergrößten Freude. Und es ist ja bereits dieses Jahr nach unserer tollen Nightmare on Elm Street Besprechung auch schon der zweite Horrorfilm, den wir vor die Flinte nehmen. Vor den Flammenwerfer.
In dem Fall vor den Flammenwerfer. Ja, wir reden heute nämlich über The Thing. Und, oder wie der schöne deutsche Titel ist, das Ding aus einer anderen Welt. Natürlich nicht über das Original von 1951, sondern über das Remake von 1982, was der große John Carpenter verfilmt hat, unter anderem mit Kurt Russell in der Hauptrolle.
Richtig.
Ja, und du kamst mit dem Film an. Unter anderem aber, ich hatte auch tatsächlich einen Wunsch, der gute Micha, der gute Nerdpunk, der hat sich den Film nämlich auch gewünscht und hat gesagt, musst du unbedingt mal mit Thilo besprechen. Also,
Wünsche gehen manchmal in Erfüllung heute.
Ja.
Könnte es auch ein Albtraum werden, aber wir schauen einfach mal.
Aber wieso The Thing, Thilo?
Einer der Filme, die ich als Jugendlicher wahrscheinlich viel zu früh gesehen habe, in einer wie immer auch geschnittenen Fassung im Fernsehen damals, bis ich dann eben später mal mir die DVD in die Hände fiel, als ich dann schon studiert habe, und dann dachte ich mir, da sind ja doch ein paar Sachen dabei. Die gehen einem ganz schön an die Nieren. Also das war für die 80er Jahre oder die frühen 80er Jahre war das schon in die Vollen gegriffen, wenn man sich überlegt. Witzigerweise, dieser Film ist 14 Tage nach E.T. in den US-Kinos gestartet.
Das ist kommerziell ja bester Grund für den Erfolg gewesen ist wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, wenn man sich überlegt, dass quasi innerhalb von 14 Tagen drei wichtige Sci-Fi-Klassiker in den Kinos gestartet sind. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Was war denn der dritte?
Blade Runner.
Stimmt, Blade Runner, aber für den lief es ja auch nicht so gut. Und Poltergeist lief auch kurz darauf an.
Ja, aber Blade Runner und das Ding aus einer anderen Welt starteten tatsächlich am selben Tag. Und es war ihnen beiden nicht vergolten, sozusagen den finanziellen Erfolg einzufahren, sondern sie haben sich erst die Jahrzehnte später den großen Kultstatus sozusagen erarbeitet.
The Thing garantiert in den Videotheken der 80er Jahre.
Genau.
Aber ist es nicht so, dass Universal hat doch The Thing produziert, oder?
Ja.
Und Universal hat auch E.T. produziert. Welcher Hornochse hat da denn gesagt, mit so gegensätzlichen Themen bringen wir die mit zwei Wochen Unterschied in die Kinos?
Tja. Ich schätze mal, da haben die Leute in der Marketingabteilung sich relativ schnell überlegt. Naja, zum einen ist es ja eine sehr unterschiedliche Zielgruppe. Und die haben das genauso gemacht, wie es heute auch immer noch läuft. Wir setzen unsere Chips alle auf eine Karte. Mhm. Und in dem Fall war es halt E.T. Und das ist natürlich auch aufgegangen. Also ich meine.
Ja, natürlich. Dieser Film, ich habe ja gesagt, es ist ein Remake. Es gibt eine Kurzgeschichte von 1938. Who Goes There? Hier heißt die von John Will Campbell Jr.
Ja. Ne?
Die wurde einmal verfilmt Anfang der 50er Jahre zu unter dem Titel The Thing from Another World, das Ding aus einer anderen Welt, 1951, zur Hochzeit der McCarthy-Ära, was glaube ich recht wichtig ist, wenn man sich diesen Film mal ansieht.
Ja. Ne? Und der ist ja eigentlich nur eine Blaupause eines Frankenstein-Films.
Ja, die Story ist ja, die passt ja auf den verfrorenen Bierdeckel im Prinzip. Ne?
Richtig.
Und wie gesagt, der Film ist 51 rausgekommen, das Original, was halt auf diese Kurzgeschichte basiert, und der gute John Carpenter, einer meiner Lieblingsregisseure, ich denke, bei dir wird es ähnlich sein, ne? Stille, Stille.
Naja, sagen wir so, sein Output war sehr, sehr unterschiedlich, sagen wir so.
Ja, okay, aber da könnte ich gleich schon mal einen Punkt machen. Also dieser Film ist ja ein Remake und ich habe das nicht gewusst. Für mich war The Thing ein, wahrscheinlich wie für einen großen Teil der Kinogeneration einfach dieser Film. Ja. Ja. Und wenn ich mir John Carpenters Filmografie ansehe und mir mal so, habe ich immer so im Kopf so, warum der nicht zu den großen Regisseuren überhaupt zählt. Ich gucke in jede Top-Liste, da sind irgendwie, selbst in den Top 100 Listen sind irgendwie 60 Namen, die ich nicht kenne, und dann kommt irgendwann John Carpenter und so. Und wenn ich mir nur mal ansehe, was der Mann uns gebracht hat, ne, von hier Assault, Anschlag bei Nacht, natürlich der erste Halloween, The Fog, Klapperschlange, hier The Thing, Christine, Big Trouble in Little China, Sie leben, das sind einfach eine Menge Filme, die, ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet, glaube ich, die Videotheken dann dominiert haben, ne, so ein bisschen ja. Vom Publikum her und nicht das Feuilleton bespielt haben, oder?
Ja, das hat natürlich, genau, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er dem Trash nie so wirklich, ja, weg von dem Trash weggekommen ist, glaube ich. Also er hat schon inhaltlich total spannende Filme erzählt und geht auch häufig an die Grenzen dessen, was man vielleicht in einem Studioumfeld auch als Film machen dürfte zu der jeweiligen Zeit. Also man muss sich halt nur mal überlegen, bis zu dem Zeitpunkt, denn The Thing, also von 82, alle Filme, die er davor gemacht hat, waren alle unabhängig produziert. Mhm. Ne? Also er hat quasi mit einer Produzentin zusammen, die haben sich Geldgeber gesucht und die haben dann investiert und am Ende das fertige Produkt an ein Studio verkauft. Das hat natürlich große Vorteile, weil du als Kreativer eigentlich alles an diesem Projekt selber entscheiden kannst. Und bei den Dreharbeiten zu The Thing war es so, dass er zum ersten Mal halt ein riesig großes, in Anführungszeichen, für die damalige Zeit Budget hatte, nämlich 15 Millionen Dollar, die er nach Lust und Laune halt ausgeben konnte. Und eine wahnsinnige Produktionsvorlauf, aber auch dann sozusagen Postproduktionsphase an diesem Film hatte, hat auch vor Ort gedreht. Ne? Also es waren nicht nur Studioaufnahmen etc. an Locations, die man halt super kontrollieren kann, sondern die waren halt wirklich in British Columbia, in der Stadt Stewart, hatten sie ihr Lager aufgeschlagen und sind also immer an den örtlichen Gletscher hoch, um dort zu drehen. Und das ist mit das schneereichste Gebiet, was es dort in Kanada gibt. Und das hatte natürlich dann ganz bestimmte Herausforderungen, die es zu bewältigen galt.
Was man dem Film auch ansieht, also er wirkt wirklich, also es ist die Kalt und Atmosphäre, das spielt unheimlich drauf ein, also es wirkt so beklemmt, ob, wenn du nun drin in den Gebäuden bist, wo du ein Survival-Game hättest drin laufen können, und das wäre die ideale Kulisse für so ein Horror-Game, und du kommst raus und stehst in der eises Kälte, wo du es nicht lange aushältst, es ist halt, es gibt halt keine Fluchtmöglichkeit bei dieser ganzen Geschichte.
Und das ist halt alles echt, ne? Also wenn du dir den Atem bei den Schauspielern anguckst, die haben halt wirklich bei minus 17 bis minus 10 Grad haben die draußen gedreht. Also, und das muss man sich mal vorstellen. Also die sind wirklich im Sommer, im Juli, sind die zum ersten Mal zu dieser Location und haben die gescoutet und haben dann entschlossen, ja, wir bauen jetzt im Sommer hier unser Set. Mhm. Weil wir wissen, ab Oktober schneit's jeden Tag, ohne Unterlass. Und wir haben auf jeden Fall garantierte Schneemassen dort. Und das war sozusagen das, ne, was für den Film dann irgendwie auch essentiell sein sollte. Und sie haben halt Glück gehabt, weil normalerweise so in der Unnähe von solchen Gletschern, die man dann im Film eben auch wunderbar immer wieder in Szene gesetzt sieht, da gibt es normalerweise keine Straßen. Und ne, um ein Filmset zu errichten, brauchst du halt die Möglichkeit, mit Schwerlastern und Transportern und allen möglichen Dingen vor Ort aufschlagen zu können. Und das hatten sie eben, weil dort eine Bergbaufirma sehr aktiv war. Im Sommer zumindest. Und da konnten sie also diese Straßen nutzen, die sie dann quasi relativ nah bis an diesen Gletscher eben auch heranbrachten und ihnen das ermöglichten.
Weil du auch gerade gesagt hast, sehr lange Produktionsgeschichte. Ich habe gehört, dass Kurt Russell hat ein Jahr gebraucht, bis er die Haare so hatte. Weißt du, und du siehst es ihm auch. Er ist einfach Haare und Augen. Ja. Ne? Das ist R.G. MacReady. Ne? Mhm. Ja, er sieht auch ein bisschen wie heißt nochmal der Bergsteiger,
der so bekannt ist. Reinhold Messner.
Genau, ja. So ein bisschen sieht er so aus. Oder Reinhold Messner so ein bisschen wie MacReady. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen das Vorbild. Aber wenn man das so liest, so ein Jahr gebraucht, bis so die Haare so in dieser Form waren und dann halt, dass die irgendwie, ich habe was von 14 Monaten Produktionszeit gelesen. Halt auch mit Aufbau von Sets, wie du schon gesagt hast, Dreharbeiten. Die hatten ja auch einen sehr jungen Rob Bottin, der für die Effekte, die für den Film ja natürlich sehr wichtig waren, verantwortlich gewesen ist.
Der große
Rob Bottin, genau,
Robocop. Der war 21 Jahre alt zu dem Zeitpunkt.
Krass, ne? Ich habe es auch gelesen. Der ist Jahrgang 59. Ne? Mhm. Der hat sich Anfang der 2000er mit Mr. Deeds zurückgezogen. Man weiß nicht so richtig, warum er nicht mehr arbeitet. Vielleicht, weil es diese Art von Film und Effekten nicht mehr so gibt. Keine Ahnung, ist ein bisschen spekulativ. Aber Rob Bottin hat halt super viel gemacht hier auch von Robocop und Dinge, die wir, also vieles, was 80er, 90er Jahre prägend gewesen ist. Hat er für mit unheimlich jungen Jahren gemacht, aber er hat so einen Wunderkind-Ruf gehabt zu der Zeit. Richtig. Aber er hat halt unheimlich langsam wohl gearbeitet, weil er sehr sorgsam war und es war sehr, sehr teuer. Und das führte ja unter anderem damit, dass man zum Beispiel einen der 12 wackeren Leute, den hier der Koch, was mit dem, man erfährt nicht, was mit dem Koch passiert, der ist einfach weg. Weißt du, und da hat John Carpenter gesagt, ja, da hätten sie noch einen Effekt machen müssen, da war keine Zeit mehr für da. Weil der Film ist wirklich, das muss wohl echt schwierig gewesen sein, der Film ist wirklich unmittelbar, bevor der vom Kinorelease fertig geworden, nach so einer 14 Monaten Produktionsdauer.
Das ist genau, und Rob Bottin hat tatsächlich auch in einem Interview gesagt, er hat also wirklich 12 Monate am Stück, glaube ich, 7 Tage die Woche gearbeitet und musste am Ende mit Erschöpfungserscheinungen und wahrscheinlich Fehlernährung erstmal ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil ihm das alles ebenso wichtig war und man sieht es.
Das machst du nur, wenn du jung bist, schaffst du sowas. Also das schaffst du nicht mehr in meinem Alter, Thilo, da schaffst du sowas nicht mehr.
Aber der kam gerade von The Howling. Das ist auch so ein Werwolf-Klassiker, ein Werwolf-Film, der auch im Low-Budget-Bereich angesiedelt ist. Aber er hat dort so wahnsinnig tolle Effekte mit Latexmasken und Zähnen und so. Also noch vor American Werewolf in London hat er quasi mit The Howling schon einen rausgehauen und wollte immer mit Carpenter zusammenarbeiten. Und dadurch hatte sich schon, glaube ich, etwas früher eine Freundschaft zwischen denen entwickelt. Und als es dann hieß, hey, ich mache ein Remake von Das Ding aus einer anderen Welt, da war der natürlich sofort Feuer und Flamme.
Ja, also das ist schon beeindruckend. Ich finde es echt schade, dass der seine letzten Credits waren so hier so Mr. Deeds und so in den frühen 2000er Jahren. Dann hat er nur noch einen einzigen Credit, er hat in einer Folge von Game of Thrones mitgearbeitet. Das ist aber uncredit. In der Folge, die zweite Folge der vierten Staffel, da hat er uncredit mitgearbeitet, warum auch immer.
Tja, halt, muss irgendein Splatter-Effekt gewesen sein.
Ja, das kann, aber wie da die Connection zustande gekommen ist, frage ich mich. Vielleicht für ein Abo oder so. Weißt du? Genau. Also gesagt, ich auf DVD, ja, wenn du Effekte machst.
Übrigens, ich muss dir mal eine Frage stellen. Und allen Zuhörern auch, vielleicht kommt ja einer drauf und schreit es jetzt in seinen Kopfhörer oder wo auch immer ihr es gerade hört, im Auto. Es gibt einen Akte X-Bezug zu diesem Film.
Ja, Eis. 8. Folge, erste Staffel. Habe ich schon verlinkt in den Shownotes. Die habe ich schon fertig. das war eine der ersten Akte X-Folgen, wo wir wirklich 8 von 10 Punkten gegeben haben, meine ich. Also es war wirklich sehr offensichtlich, dass das halt eine Reminiszenz ist. Und die ist sehr gut. War wirklich eine der frühen Highlights bei Akte X. Und es gibt auch eine Game One-Folge, wo sie die Xbox One damals vorgestellt haben, die auch im Setting stattfindet von The Thing. Mit mit so Konsole und so, die einer nach dem anderen wird
infiziert. Ach so, von den Rocket Beans.
Von den Rocket Beans, das ist eine Game One-Folge. Die habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Da gibt es halt sehr, sehr vieles, was eine Reminiszenz daran angeht. Halt, ne? Zu der Besetzung wollte ich noch sagen, Kurt Russell war ja gar nicht der Wunschkandidat von John Carpenter. Der hatte ein paar andere, unter anderem Jeff Bridges und so ist so ein Name, der gefallen ist. Aber das Studio war wohl auch sehr daran interessiert, ihn nochmal mit Kurt Russell zu nehmen. Carpenter soll aber gesagt haben, der hat schon 2 Filme jetzt mit ihm in Folge gemacht. Er wollte nicht, dass wir als Duo zukünftig auftreten. Hat dann aber gesagt, es werden harte Dreharbeiten, wir werden viel Zeit miteinander verbringen und mit dem komme ich gut klar, dann nehmen wir ihn doch. Und das glaube ich nicht zu unterschätzen.
Absolut, sowas, der spielt ja auch super. Ich meine, der Witz ist, er ist ja ein Pilot, der ein Alkoholproblem hat, das alleine ist ja schon toll.
Lass ihn steuern. Ja, großartig. Der Rest der Besatzung, das sind da sind der ein oder andere, den kennt man halt auch noch. Keith Davids ist zum Beispiel so jemand, der später auch Sie leben oder so, hat er, glaube ich, mitgespielt und so. Also sind schon Schauspieler, die man kennt, aber ehrlich
gesagt. Wilford Brimley kennt man auch, der den Doc spielt.
Blair,
genau.
Aber keine Stars mehr, ehrlich gesagt.
Nee, das nicht, aber es sind hervorragende Charakterschauspieler. Ja. Das braucht der Film.
Definitiv braucht er das. Und es sind nur Männer.
Ja, außer?
Außer die Computerstimme, die von Adrienne Barbeau heißt sie, ne?
Genau.
Ja. Ich glaube, die Ehefrau zu der Zeit von John Carpenter.
Genau, die Ehefrau. Sie hat auch eine der Hauptrollen in
The Fog, ne?
The Fog gespielt, genau.
Sie war die Radiomoderatorin, glaube ich, ne?
Richtig.
Sie hat mich ja vorbereitet. Nee, aber sonst sind es nur Männer. Was übrigens, ja, das ist einfach, das waren die 80er halt. Ne? So. Ja. Überleg mal, monatelang da alleine, nur mit den Typen.
Ja, hat quasi dasselbe. Also die haben quasi hinter den Kulissen eine ähnliche klaustrophobische Situation, glaube ich, auch gehabt. Bisweilen, ne? Weil wenn du im Eis bist und eigentlich nur weiß siehst um dich herum, dann macht das auch was mit dir. Und dadurch, dass die halt auch etliche Monate dort gedreht hatten, aufgrund der aufwendigen Effekte, ne? und Dinge, weil es ist ja eben nicht nur indoor, also innen drin, sondern sie machen ja auch ziemlich viel draußen und es gibt viele Explosionen und dramatische Shootouts etc., explodierende Helikopter und Gebäude, die in die Luft fliegen. Ja. Also die waren schon eine ganze Zeit dort oben. Und einen, den wir in dem Zusammenhang auch noch erwähnen müssen, ist natürlich der große Dean Cundey, der die Kamera geführt hat. Den Filmfans kein Unbekannter, denn er hat unter anderem bei Jurassic Park und den Zurück in die Zukunft Filmen auch hinter der Kamera gestanden. Ach, so und gut. Umso interessanter ist es, dass er der ja ansonsten, ne, wenn man sich diese Filme jetzt anguckt, mit relativ Hochglanzästhetik, ne, und viel Licht und strahlenden Farben und arbeitet, dass der hier einen ganz anderen Weg geht und immer dunkler und düsterer wird, ne, immer irgendwann dann eben auch so nach zwei Dritteln des Films geht das Licht aus, der Generator wird abgeschaltet und es findet alles nur noch erleuchtet von Flammen und so, ja, so unheimlichem blauen Licht statt.
Unter anderem, weil Robotin aber auch gesagt hat, lass es dunkel.
Ja, ne, das war auch einer seiner Wünsche, damit man die Nähte nicht sieht von seinem.
Und da wir noch andere Meister haben, wir haben auch Ennio Morricone, der die Musik gemacht hat. Genau. Aber das hört er wahrscheinlich nicht oft in seiner Karriere gehört, dass der Regisseur sagt, ja, ich mache aber noch ein paar Stücke selber dazu. Ne, ich bin gerade am Beat von Halloween 3 dran. Ne, und dann habe ich hier noch ein bisschen was übrig.
Happy, happy Halloween.
Genau, ich mag den. Ich finde den gar nicht so schlecht, Halloween 3. Weißt du? Na, also wenn, darfst du ihn halt nicht als Michael Myers vor, wem sage ich das? Ne? Darfst du ihn halt nicht als.
Nein, ja, ja.
Ja, ich kenne die Idee. Ja, das ist noch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, der große Ennio Morricone ist ja nun mal auch eine Instanz.
Ne? Ja, toller Score. Also ganz ehrlich, muss man sagen. Wie er vor allen Dingen auch dieses Pulsieren, also dieses Grundthema.
Das Heartbeat, oder? Das ist doch wie ein Herzschlag, ne?
Das, genau, es ist quasi dieses Dum-Dum.
Ey, das Dum-Dum. Ist total
Das ist ein großartig. Herzschlag. Und dann kommt aber so ein elektronisch verzerrtes Gegenelement direkt rein. Mhm. Da hast du sofort, ne, diese parasitäre Beziehung zwischen Alien und Mensch musikalisch quasi ausgedrückt. Also das ist, ne, so eins der Dinge, die Morricone halt immer super kann, die Essenz eines Films herausfiltern und die dann musikalisch quasi in einen einzigen Guss zu bringen.
Er hat wahrscheinlich wirklich selten zu der Zeit gehört, dass der Regisseur gesagt hat, ich mache noch selbst vier Stücke.
Ja, was aber spannend ist, weil er auch positiv über John Carpenter später gesprochen hat. Ja, und jemand, wenn man mal so ein bisschen mit Ennio Morricone sich auseinandersetzt, dann weiß man, der ist auch teilweise sehr kritisch gegenüber Kollegen gewesen. Und er hat natürlich das Lob auch ein bisschen in Kritik verpackt, weil er meinte über John Carpenter, er ist zwar nur ein Amateurmusiker, aber er ist sehr effektiv in dem, was er macht.
Ja, aber komm. Also, wenn ich mir ansehe, was der an Musikscore für seine Filme allein schon gemacht hat, ich weiß nicht, würdest du ihn als Amateur bezeichnen?
Nee, weil er halt auch, weil er tatsächlich auch ikonische Klänge generiert hat, die heute immer noch irgendwo funktionieren und nach Jahrzehnten immer noch benutzt werden.
Ja,
und witzigerweise, ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, aber eins der Stücke von diesem Score kommt auch, da hatten wir es gerade im Vorgespräch von in The Hateful Eight vor. Da gibt es eine Szene, wo sich, ich glaube, ein oder zwei von den Menschen, die sich in dieser Hütte da den Schneesturm stellen müssen, die müssen in eine Scheune, glaube ich, sich durchkämpfen, genau, durch Schnee gehen.
Genau, da ist der Score, ja.
Und da kommt dieses Score vor, was Tarantino unbedingt in der Szene verwenden wollte.
Unter anderem auch, weil er sagt, dass The Thing für ihn einer der beängstigendsten Filme aller Zeiten ist. Was übrigens sehr viele sagen. Also der Film kriegt sehr, sehr viel Liebe aus der, nicht vom Feuilleton, aber von Kollegen. Und John Carpenter selber sagt ja auch, das wäre sein irgendwie einer seiner besten Filme und sein gruseligster Absolut. Film und so halt.
Ja, ne? Muss man auch sagen. Also meiner Ansicht nach auch. Der ist auch besser als Halloween noch.
Ja.
Obwohl der auch schon sehr gut ist.
Ja. Halloween ist mir halt der erste, ist mir halt ein bisschen zu langweilig mittlerweile. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist mein mangelndes Fachverständnis. Aber bei The Thing ist ja, also die, ich habe gesagt, die Story passt so ein bisschen auf einen eingefrorenen Bierdeckel. Ne, wir haben halt diese Forschungsstation, ne, diese Forschungsstation 31, Outpost 31 heißt sie, glaube ich, ne? Section 31. Und da sind halt 12 wackere Mannen, die halt mit sich mit einem Alien konfrontiert sehen, was vorher in der gegenüberliegenden norwegischen, nicht schwedischen, das ist sehr wichtig, Forschungsstation da schon rumgeherrscht hat, und das hat zu ihnen quasi rüber gemacht. Und dann wird einer nach dem anderen aus dem Spiel genommen, und es geht halt der Kampf um, wer ist ein Alien, wer ist infiziert, wer ist es noch nicht. Wir können sie nicht beamen lassen, der Transporterraum hat auch nicht funktioniert, und ach, das war jetzt ein anderes Ding, glaube ich. Halt und so, ne? Und das Dominion hat einfach Picard als Nine Role Model. Nein, das ist ein anderer Film. Auf jeden Fall geht halt einer nach dem anderen, geht halt hops, und man hat halt permanent das Gefühl mit, wer ist es, wer ist infiziert, wer ist dieses Alien und was hat es vor? Will es sich nur einfrieren lassen, um dann nochmal 100.000 Jahre auf die nächste Forschungsgruppe zu warten? Und das ist ein Kampf um Leben und Tod, der ehrlich gesagt unheimlich beängstigend ist, unheimlich intensiv ist und auch wirklich böse endet.
Ja, und er funktioniert halt auf vielen Ebenen wahnsinnig gut. Ja. Als Parabel über Paranoia, ne, allein auf der charakterlichen Ebene, ne, also wem kann ich trauen und was ist es, was ist eigentlich Vertrauen? Dann eben, ne, zum damaligen Zeitpunkt muss man auch sagen, als der Film entstanden ist, kamen die ersten Berichte über AIDS in die Presse. Mhm. Da gab es sehr viel Unwissen darüber, wie es übertragen wird. Ne, die Boulevardpresse ist die Wände hochgegangen, ne, und hat aufgestachelt. Und das Wissen kam dann erst sozusagen einige Monate und Jahre später. Und es funktioniert natürlich auch, klar, dass das Vorbild, wie du das schon gesagt hast, die Kurzgeschichte, ne, ist eben auch wunderbar auf die McCarthy-Ära oder halt eben auch auf den Kalten Krieg zu übertragen.
Ja.
Denn wir haben ja hier auch das Problem, dass wir es eben hier mit Norwegern zu tun haben und Amerikanern. Also da ist eine Sprachbarriere, da ist aber halt auch eine Mentalitätsbarriere.
Oh ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, den ich immer so als eine kleine Schwachstelle in dem Film angesehen habe. Hm. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Norweger nicht Englisch spricht?
Ja, das hätte ist so der, die Frage.
Hätte der nicht einfach sagen können, Leute, verschwindet. Das ist kein Hund. Das ist irgendein Ding. Es imitiert einen Hund. Es ist nicht echt. Verschwindet, ihr Idioten. Das wäre doch eindeutiger gewesen als das, was er gesagt hat, oder?
Ja, aber ich glaube, der Schock hätte trotzdem dazu beigetragen. Ich meine, die waren ja auch relativ weit immer noch auseinander.
Ja.
Der schreit zwar irgendwas, was dann, glaube ich, auch gedubbt wurde, weil als sie das gedreht haben, das war, glaube ich, der Schwiegersohn oder sowas von Carpenter, glaube ich, der da den gespielt hat, weil sie nicht genügend Schauspieler hatten.
Nein, nicht ganz. Also
Der Norweger
ist ein deutscher Schauspieler, und zwar das ist der gute, ich habe es mir aufgeschrieben, man muss es halt nur finden, halt, ne? Es ist nicht Heiner Lauterbach. Es ist auf jeden Fall, also der ist auf jeden Fall das ist der Vater von Morgan Weiser. Morgan Weiser aus Space Above and Beyond. Ne? Ah, darüber rede ich ja in Vorzeitig abgesetzt unter anderem. Ah, ne? Der Norweger wird hier von Norbert Weiser gespielt. Das ist der Vater von Morgan Weiser, und der hat den kurzen Part hier des Norwegers, der ist der eine von den beiden, der es aus dem Hubschrauber rausgeschafft hat und nicht der andere, der die Handgranate hinter sich wirft und sie dann versucht, wieder den Stift
aus dem Schnee rauszukriegen. Ja, aber es ist ein fantastischer Schockeffekt natürlich, weil der Hund im amerikanischen Kino ja eine heilige Kuh auch irgendwie ist. Ne, dem darf nie irgendwas passieren. Und das ist natürlich ganz bitter, wenn du den plötzlich als Überträger von irgendetwas inszenierst und dann eben auch noch das ganze Gemetzel, was dann später, ein paar Minuten später im Tierzwinger da passiert.
Also dieser ganze Anfang ist einfach wirklich fantastisch. Dieser Flug von dem Hubschrauber, er ist der schlechteste Schütze aller Zeiten, ne, muss man natürlich sagen. Und dann, gut, ist ein kleines bewegliches Ziel, aber man sieht dann diesen Husky, wie er da durch die Schnee, wie der Typ auf den Husky schießt, der durch den Schnee sich kämpft und so und bis zu dieser Station schafft. Man ist, auch wenn ich weiß, dass das Alien ist, bin ich auf Seiten des Hundes.
Ja,
weißt du,
Jet heißt er übrigens.
Ja, aber das ist doch großartig. Das ist doch ein Intro für einen Film. Da ist man doch sofort, weil man sagt, da kann ja keiner auch für die andere Seite sein. Es ist ein süßer Hund.
Halt, auf jeden Fall, auf den schießt man nicht.
Ja. Auf den, das ist ja natürlich
die große Schwäche. Und das ist auch super, dann, ja? der eine Typ, der dann seinen Revolver zieht, der sieht dann auch so ein bisschen Clint Eastwood-mäßig aus.
Der sieht nicht nur Clint Eastwood, der sieht aus wie der Sheriff aus Rambo ein bisschen an der Stelle.
Macht dann irgendwie die Scheibe da kaputt, ja, und schießt dann einmal und trifft ihn dann also richtig in die Fresse.
Ja, wie gesagt, ich habe mich früher mal gefragt, hätte der nur Englisch gesprochen an der Stelle? Wir haben es ja verstanden, das ist so vielleicht auch ein bisschen die, andererseits so die amerikanische Arroganz von der ganzen Geschichte, dass man sagt, ja, der kann kein Englisch, und dann machen sie ja immer auf dem, als sie dann später zu dieser Station fliegen von den Norwegern, wird ja tausendmal wird ja dieser Gag gemacht, es sind Schweden, nein, es sind Norweger und so halt, ne? Weil der Ami sie nicht auseinanderhalten kann und so, ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist alles sehr, sehr intensiv, dass man sagt, hier, warum jagen die diesen Hund, das ist die zweite Station, die ist nur 10, also eine Flugstunde hin, eine Flugstunde zurück, aber Wetterbedingungen sind schlecht. Lass uns trotzdem mal hingucken, was mit denen ist. Vielleicht sind das hier zwei Verrückte und die anderen 8 Leute, die da sind, sind, vielleicht leben sie noch, vielleicht sind sie auch getötet worden, und dann, was sie da finden, ist halt sehr krass halt, ne? Im Prinzip ist es Foreshadowing, was sie da finden.
Richtig. Kann ich nochmal bitte auf den Hund zurückkommen zu sprechen, weil der macht wirklich eine unfassbar tolle Leistung. Mhm. Und Jet, wie er hieß, der hat quasi, ist halb normal und halb ist er ein Wolf, ein Wolfshund sozusagen. Und der Punkt war, man konnte super mit dem am Set arbeiten, weil er weder gebellt noch geknurrt hat.
Mhm. Wie ich.
Es war aber das Problem, dass wenn er halt aufgeregt wurde oder irritiert war, dann gab es halt nur relativ wenig Anzeichen, bis er sozusagen dann ausflippte und dann eben doch die Wolfsnatur in ihm durchschlug. Und das waren immer die Momente, wo er quasi innehielt und dann plötzlich seinen Kopf so ein bisschen nach unten hebt und einfach starr stehen bleibt. Und wir haben, es gibt da diese Szene, wo wir Superstitious von Stevie Wonder hören, wo Jet durch den Gang läuft. Also er kommt am unteren Ende hinein, läuft dann quasi auf die Kamera zu, blickt dann einmal in den einen Raum rechts, dann in den linken Raum. Und bevor er dann rechts in den uns am nächsten gelegenen dritten Raum hineingeht, verharrt er und guckt dort hinein, so als würde er grübeln, nachdenken oder sein Opfer sozusagen fixieren. Ja. Dann sieht nur den Schatten sozusagen.
Was ist großartig
von der Person. Und der spielt so toll, weil er hat weder den Kameramann angeguckt, noch den Regisseur oder sonst irgendjemanden. Er nimmt diese Beats, also das, was man als Schauspieler natürlich kann, ne, wo man sich auf so einen Marker stellt und dann das Acting im Gesicht oder mit dem Körper irgendwie macht. Das haben die 5-mal gedreht oder so und dann hatten sie es im Kasten. Und auch immer wieder so diese kleinen Inserts von dem Hund, der unterm Tisch liegt oder aus dem Fenster guckt.
Der Heartbeat, ne?
Genau, also wunderbar toll geschnitten auch. Also hier eine Montagekamera und der Hund in seinem Acting. Alles perfekt.
Ich finde diesen Übergang, wenn er, bevor er in den Raum reingeht, da ist ja der Koch drin, ne, was du gerade beschrieben hast. Und du siehst ja dann nur den Schatten von dem Koch, wie er sich umdreht und nach unten guckt. Und dann ist so eine Ablende. Ne? Ja. Und das ist total toll. Das ist sehr, sehr intensiv. Das ist ja parallel geschnitten zu den Szenen, wo sie das erste Mal bei den Norwegern oder das einzige Mal bei den Norwegern sind und da halt finden, dass alles zerstört ist und da Leichen sind und deformierte Figur, also deformierte Körper, und man kann sich das nicht erklären, und diesen krassen Eissarg finden. Weißt du? Denn nichts anderes ist es ja. Dieser Eisklotz, der dieses Loch in der Mitte hat, ist ja im Prinzip ein Eissarg. Mhm. Halt, ne? Und was war da wohl drin vorher? Ne? Wenn es Deutsche wären, Kasten Bier. Aber.
Oder 10, da passen ein paar mehr rein. 10, ja. Übrigens, da kommen sehr, sehr viele Dinge vor in dieser kurzen Sequenz. Die Axt zum Beispiel, die in der Tür hängt. Die zerstörte Decke von diesem Raum, die durch eine Explosion offensichtlich geöffnet wurde. All diese Dinge kommen dann später auch im Prequel sozusagen vor, 2011.
Genau.
Und genauso wie die Leiche, ne, von dem Typen, der Selbstmord begangen hat.
Ja.
All das wird auch dort quasi aufgegriffen und erneut gezeigt.
Da können wir nochmal erwähnen, es gab 2011, wie du schon gesagt hast, gab es nochmal The Thing. Und ich habe damals, oder ich habe eine Weile immer gedacht, das wäre einfach nochmal ein Remake. Aber es ist ja kein Remake, es ist ein Prequel. Es ist die Vorgeschichte. Es ist im Prinzip das, was da passiert ist. Und das Ende von dem 2011er The Thing ist der Anfang von unserem The Thing hier.
Genau, sogar halt, mit den tatsächlichen Aufnahmen.
Also. Mit den tatsächlichen Aufnahmen, mit dem Hubschrauber, mit dem Hund, der wegrennt und dem hinterher Hechten hinter dem Hund und der amerikanischen Outpost 31 naht quasi. Damit endet dieser Film und ich habe den lange ignoriert, habe den vor kurzem mal gesehen und muss auch sagen, ich finde den überraschend solide. Klar haben sie CGI mehr, also sie haben halt moderne Tricktechnik oder modernere Tricktechnik verwendet. Ich finde ihn aber so, auch wenn man ihn so als Prequel nimmt, finde ich das schon besser, als hätten sie einfach nur einen Remake gemacht oder so. Und ja, man weiß ja, auf was das hinausläuft, logischerweise. Gut, das weiß man bei dem Film wahrscheinlich auch, aber bei dem noch viel mehr. Ich finde, der ist überraschend solide, der 2011er The Thing.
Das Problem, ne, was ich vorhin erwähnt habe, also das, was Carpenter an seiner Produktion so lobt, nämlich dass er in dem Schoß eines großen Studios diesen Film umsetzen konnte, genau das ist dem Regisseur des 2011er Prequels sozusagen vor die Füße gefallen. Mathis van Heiningen heißt der.
Genau, ja.
Und bei ihm war das so, dass das Studio quasi am Ende entschieden hat, die Effekte sind uns zu praktisch und haben über große Teile das Ding noch mal neu entstehen lassen mit hauptsächlich CGI-Geschichten.
Aber obwohl sie es erst praktisch gemacht hatten.
Ja,
das genau. Das finde ich unglaublich krass als Entscheidung halt, ne?
Und da hat er dann für sich entschieden, nach dieser albtraumhaften Erfahrung, dass er Hollywood den Rücken kehrt und ist seither wieder in seine Heimat zurückgekehrt.
Mhm. Schweden.
Und macht jetzt dort wieder Filme.
Nee, aber es ist total bemerkenswert, weil ich finde ihn sonst sehr solide, ehrlich gesagt. Und ich möchte den gerne mal mit Practical Effekten sehen, ehrlich gesagt. Tja. Ich habe bei dem Film, wir haben ja vorhin über den mangelnden Erfolg von The Thing von 82 geredet. 15 Millionen Budget, 19,6 Millionen hat er eingespielt. Wir kennen ja die Regel der drei und so und das dreifache Budget, und damit du, da hat man noch nicht mal den Break-Even-Point erreicht und so halt, ne? Aber man hat unter anderem der E.T. wird ja als Grund genannt, und das andere ist, dass man diese Body-Horror, diese Effekte zu der Zeit nicht sehen wollte. Und
ja.
Das kann ich mir, meinst du, das war echt ein Grund?
Ja, der hat auch ziemlich Schelte bekommen. Also viele sagen auch tatsächlich, ne, der wurde ja als Pornograf der Gewalt irgendwie auch beschimpft, ja, John Carpenter. Und viele sagen, dass das seine Karriere auch nachhaltig einfach geschadet hat.
Aber das ist doch später in den 80ern noch Standard, solche Filme gewesen.
Ja, aber es, wie gesagt, 82 war es halt eben noch nicht 86 oder 87.
Der hat doch so viel vorweggenommen eigentlich.
Ja, hat er, also tatsächlich. Aber eben interessanterweise hat er mit diesem Film natürlich auch eine Tür aufgestoßen, ne, weil man zum ersten Mal halt eben auch mit animatronischen Puppen gearbeitet hat. Stan Winston zum Beispiel, der damals auch noch sehr jung war, der dann später auch für Jurassic Park beispielsweise die animatronischen Dinos gebaut hat und für viele andere Filme im Lucasfilm-Bereich oder beim Spielberg bei DreamWorks, der hat hier die Hundeeffekte teilweise mitbegleitet, weil Rob Bottin eben nicht in der Lage war, in der Kürze der Zeit alle Effekte zu machen. Wird deswegen auch im Nachspann kurz erwähnt, aber dieser Film hat tatsächlich ein Stück weit auch diesen Body-Horror, ne, den man ja auch von anderen Filmemachern wie David Cronenberg zum Beispiel auch kennt, hat er ganz auf ein neues Level quasi auch mitgehoben.
Der Film hat eine Tür aufgestoßen und da ist auf jeden Fall eine Fliege durchgeflogen. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Komm, das ist doch eindeutig, das ist doch derselbe Mix im Prinzip.
Ja,
und auch noch andere Sachen. Wir haben ja am Anfang des Films, wird uns ja gleich gesagt, das ist ein Alien. Ne? Wir sehen ein Raumschiff, was da niederging über der Erde. Predator.
Genau, da musste ich heute auch dran denken. Es wird ja häufig wird immer nur Alien gesagt. Aber für mich ist Predator halt irgendwie, also jetzt mal davon abgesehen, dass Predator eigentlich viel weniger Doppelbödigkeit besitzt als dieser Film.
Ja, klar.
Und viel, noch viel mehr Testosteron geschwängert ist als das hier.
Was?
Ist es schon sehr ähnlich, das stimmt auf jeden Fall. Und das fängt an genau mit dem Raumschiff am Anfang und dann eben die ganzen Dinge, die sich sozusagen immer weiter zu verdichten. Und witzigerweise gab es wohl in einer frühen Drehbuchfassung auch die Idee, Kurt Russell 1:1 quasi am Ende dann mit dem Ding kämpfen zu lassen.
Ja.
Aber naja, ich meine, man muss auch sagen, das Element des Flammenwerfers, ne, hat man halt aus Alien auch übernommen.
Und sehr exzessiv gemacht. Also irgendwann setzen die Dinger gar nicht mehr ab. In dem Film, so ab der Hälfte so. Aber ich könnte es auch verstehen. Also ich glaube, ich hätte auch immer so ein Proton. Ich hätte Ghostbusters gespielt die ganze Zeit wahrscheinlich. Ja, irgendwann haben die Dinger schon sehr drauf, dass überhaupt diese Flammenwerfer dafür so zur Verfügung stehen. Ne? Also
ja, aber vor allen Dingen die herumstehenden Kerosinkanister explodieren auch immer nur, wenn es gerade notwendig ist und nicht, wenn man sozusagen in 2 Metern Abstand einen Flammenwerfer entzündet.
Ich habe bei der jetzigen Sichtung nochmal von dem Film, ich stolper immer so darüber, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich stolper immer darüber, dass das ein Alien sein soll. Weil so dieses Wesen, es ist ja wie so ein Gründer, so ein bisschen. Es ist ja so ein Virus, der befällt dich und übernimmt dann oder kopiert die Zelle und kann dich quasi kopieren und dann brichst du raus und bist dann so ein Monster oder unterschiedliche Monster. Hast immer noch was von den Organismen, die es befällt. Aber ich krieg das nicht in den Kopf überein mit dem, dass das Ding vorher ein Raumschiff gesteuert hat. Weißt du, dass es da saß und sagte, so Galaxy Rangers, ne? Wir waren auf der so, also alles okay. So, Flug ist ruhig. Da ist ein Planet, dritter Planet in diesem Sonnensystem. Ach, YOLO. Ne, weißt du, ich krieg das irgendwie nicht einen Kopf mit einem Weltraum.
Der fliegt ja auch so Schlagseite. Also, ne? Als das Raumschiff da durchs All gleitet. Das,
der Assi in der Gruppe. Ja, aber weißt du, was ich meine?
Da hast du absolut recht.
Im Predator glaube ich das, aber dem glaube
ich das. Aber ich finde diese Idee so schön, dass du quasi ein Wesen hast, das assimiliert. Ne? Und ja, genauso wie die Borg halt die Zivilisation auf den Planeten, die es vorher besucht hat, inkorporiert. Und wer weiß, was dieses Wesen eben alles schon in der Vergangenheit auch erlebt und gesehen hat. Das wäre auch eine spannende Sache. Ja, und was mich halt irgendwie dann auch immer frage, ist, das ist ja eigentlich auch wie ein Alien, also ne, in Anführungszeichen, also das Monster aus den Filmen, weil es ja nur versucht zu überleben. Also es kommt ja dahin und will nicht sterben. Deswegen zeigt es sich manchmal auch immer nur, wenn es angegriffen wird.
Ne? Jetzt fängst du an, Mitleid zu haben, oder?
Ja, irgendwie schon. Also ich ja, Mitleid jetzt nicht, ne, in der Hinsicht.
Also du hast Verständnis.
Aber es ist auf jeden Fall, genau, ja? Es ist auf jeden Fall ein intelligenterer Organismus als ein Alien.
Es gab doch danach noch so eine Novelle. Gab es nicht irgendwas so aus Sicht des Sphinx? Weißt du? Allein, dass die es Ding genannt haben, ne? Ich heiße ja, Karl.
Es gab ja, genau. Es gab ja alles Mögliche. Es gab ja auch Comics, die quasi das Ende des Films weitererzählt haben mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber da sprechen wir, glaube ich, später noch mal drüber.
Ja, aber wie gesagt, ich kriege das so ein bisschen, also ich wäre irgendwie für mich auch okay gewesen, wenn die es einfach nur da gefunden hätten. Das mit dem Raumschiff ist so ein bisschen plakativ, finde ich. Gut, sie finden ja später das Raumschiff, sie finden ja diese Videobänder bei den Norwegern, die nehmen ja diesen, sie nehmen ja dann die deformierten Leichenteile mit, sie nehmen ja dann quasi auch diese Videobänder und die Dokumente mit, die dann der gute Dr. Blair dann untersucht. Und dann gibt es ja auch diese Videoaufnahmen, wo sie dann da, auch sehr schön ohne Ton, weißt du, wo sie dann dieses, da ist irgendwas unter dem Eis, sie haben das dann gesprengt, dann haben sie dieses absurd lächerlich große Raumschiff gefunden, dann diese ganze Zeitschiene, dass das 100.000 Jahre unter Eis gelegen haben soll, nur damit es aufsteht, diese Leute tötet, dann 10 Kilometer weiterkommt und da versucht sich dann wieder in ewiges Eis einzugraben, bis es dann wiedergefunden wird. Hab ich gedacht, das ist so perspektivisch fürs Leben auch nicht so geil. Ne? Also ne, am Ende wird ja gesagt, es versucht hier wieder alles hier, dass es einfriert und dann von der nächsten Rettungstruppe gerettet wird. Ich sage, das kann ja eigentlich nicht lebensfüllend sein, wenn du dann 100.000 Jahre unter Eis gewesen bist und so halt. Ne? Das ist alles schon sehr lang irgendwie halt so von den
Zeiten. Na, sagen wir mal, das hat einfach Pech gehabt, dass es im ewigen Eis gelandet ist. Mhm. Sonst wäre es wahrscheinlich schneller dazu gekommen.
In einer möglichen Fernsehserie, die mal geplant gewesen ist, Sci-Fi hat da irgendwie mal was entwickelt, da wäre das auch so gewesen, dass man dann irgendwie, dann hätten Forscher das mitgenommen, die wären dann abgestürzt über Roswell, New Mexico. und dann in dieser Kleinstadt, pass auf, was dann da passiert, halt, so ein bisschen. Ja, es ist ja so, dieses Symbionten-Ding ist ja auch so wie Venom oder so ein bisschen, kann man ja sagen. Aber ich finde, das ist, es hat halt Pech gehabt, ja. Das Ganze, ganz auch. Was ich sehr witzig fand, ist, der Film, und das passt auch zu dem, dass man das Raumschiff sieht, der macht kein Gewese darum. Der erklärt relativ schnell, was los ist, was Phase ist und so und sagt, da ist so ein Wesen, das bedroht uns, das kann das. Und da gibt's nicht heute, wenn man das heute machen würde, würde man, glaube ich, lange, ist da wirklich was, ne? Gibt es das wirklich? Wir sehen die Gefahr nicht. Wahrscheinlich 3 von denen hätten irgendwelche Schilder und würden vor irgendwelchen Reichstag gehen, vom Reichstag stehen und sagen, gibt's keine Bedrohung. Ne? Ich trage hier kein Kimono als Verteidigung. Ich trage hier keinen Flammenwerfer als Verteidigung und so. Der Film ist da überraschend straight halt. So 80er Jahre, weißt du? Das ist die Gefahr. Sie wird schnell entdeckt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen. Also erstmal saufen wir uns einen an. Aber der Computer von Professor Blair ist super.
Ne? Das ist doch fantastisch.
Das ist doch die 2 Daten eingeben.
Das sieht aus wie Pong, finde ich, diese Animation.
mit den, genau. Also, das ist total, das ist auch so glaubhaft, dass so ein Computer zu der Zeit das genauso machen kann. Weißt du, mit diesem, mit dem Alien, der dann, genau, diese Alien-DNA, die sich in menschliche DNA setzt und dann auch diese geile Berechnung, die der Computer macht, die ja in Deutsch falsch dargestellt wird, ne? In Deutsch sagt man ja irgendwie, wenn dieses Alien in die auf Zivilisation trifft, dieser Organismus, dann ist in 27 Stunden die Welt, ne? Die Welt irgendwie assimiliert quasi. Es sind aber eigentlich 27.000.
Richtig, also 3 Jahre.
1.225 Tage oder irgendwie sowas, genau 3 Jahre. Auf Deutsch gefährlicher. Auf Deutsch, 27 auf Stunden Fall. Ist auch, auf Deutsch ist das total gefährlich. Das. 27 Stunden, wenn es auf die Welt trifft. Ne? Ja, und das muss halt verhindert werden. Aber dieser Computer ist schon sehr spezifisch, oder?
Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Weil, ja, ja.
Man sieht ja, ne, wie das, wenn das in so einem Zwinger mit Hunden ist, wie schnell das dann irgendwie auch geht, dass die alle aufgefressen werden.
Boah, ist das übel, ne? Das sind auch so Szenen, total, auch wo sie dann da reinfeuern und die Hunde dann noch, die noch versuchen, da rauszukommen und die erst dann jaulen, erst bellen, senioren. Das tut auch echt weh. Das tut weh, wie auch das Geschrei von dem Alien, was wir auch mehrfach sehen. Dieses Design, diese unterschiedlichen Design, es hat ja keine absolute Form. Halt, ne? Es ergibt sich ja aus den Wirten, die es besetzt. Und da kann ich diesen Ansatz auch verstehen, dass Carpenter gesagt hat, er will keinen Typ im Kostüm.
Genau.
Ja. Ne? War das ein Seitenhieb auf Alien?
Ja, natürlich, klar.
Meinst du echt?
Das sagt er auch deutlich, ja. Das sagt er deutlich in dem Interview auch, dass er Alien, ne, bar seiner Qualitäten, die unbestreitbar sind, die akzeptiert er natürlich auch. Aber er sagt, am Ende des Tages war es halt immer ein Typ in einem Kostüm.
Meinst du,
und das hat genau er das
so als Diss gemeint?
Ja, auf jeden Fall. Also, okay. Er wollte halt einfach sagen, ne, das ist der Grund, weswegen ich mich sozusagen für einen Körper in Anführungszeichen entschlossen habe, der amorph ist und der sich ständig verändert. Mhm. Der mal groß, mal klein, mal hat er Tentakel, mal ist es nur ein Kopf oder, ne? Und mal ist es halt irgendwie ein Riesenmonster wie in der letzten Szene, wo wir es dann irgendwie sehen, wo es dann halt wie so ein Wurm mehr oder weniger aus dem Boden rausquillt.
Richtig, so den Boden, eine Bodenwelle erzeugen kann halt und so.
Richtig, ne? Also auch wieder schöner weißer Hai-Effekt, wenn du so willst.
Ja, total. Ja, das Design ist also wirklich, aber er hat wahrscheinlich auch gesagt, nicht noch mehr Effekte, Rob kommt nicht hinterher halt, ne? Ja, das ist schon, wenn man das sieht, es ist, mir wird immer noch, ich finde es immer noch total gruselig, egal welche Inkarnation wir sehen, halt, ne? Klar sehen die Masken gerade von den Menschen, wenn sie dann so aufplatzen, heute nicht mehr so geil aus, aber immer noch viel besser als so vieles an CGI, was man so je gesehen hat.
Absolut, ja. Und manchmal sind die Effekte auch ganz simpel. Also, ne, sie versprühen ja auch gerne immer irgendwelche Feuchtigkeiten, ne, und haben wohl auch während der Präproduktion halt festgestellt, dass man mit gelbem oder lila Blut sehr viel besser arbeiten kann, weil wenn es zu rot wird, ne, dann wollen die Zuschauer das nicht mehr. Deswegen sind die meisten von diesen Liquiden, die man dort durch die Luft spritzen sieht oder die Hunde da auch abbekommen in der einen Szene, die sind dann immer lila. Das ist, ja,
ganz witzig. Ja, das ist großartig. Ich würde aber noch ganz kurz nochmal in den Anfang springen. Bei dem Film, ich finde es auch wenn wir nur kurze Szenen sehen, aber so wie so das normale Leben da aussieht, finde ich irgendwie ganz cool. Weißt du, da wird dann ein Filmchen geguckt, da wird dann Tischtennis gespielt. Beste ist der Typ mit den Rollschuhen.
Ja.
Der mit den Rollschuhfahren ist da eine richtig, war es modern zu der Zeit halt. Und es ist irgendwie, es ist ja nicht so eine große Fläche, aber dieses ganze Set bietet das ja quasi so an, halt, ne, dass man so durchslidet. Und das finde ich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das klar, es ortet den Film natürlich wieder ein, ne, in das 70er Jahre Kino, wo man sowas auch ab und zu gezeigt hat. Wo es auch Filme gab, die sich quasi mit Rollschuh-Szene auseinandergesetzt haben, etc. Aber ja, das ist schon ein sehr witziger Gag und macht auch visuell natürlich was her. Ich glaube, der Kameramann hatte da auch bestimmt Spaß, über den glatten Boden hinter dem Schauspieler herzugleiten.
Das sieht echt gut aus. Ja, und man sieht es bei dem Set auch wirklich. Ich sehe da wirklich so wie so ein Horrorspiel drin, weißt du? Das kann ich mir super vorstellen. Weißt du, so ein Shooter-mäßiges oder ein Shooter vielleicht nicht, dafür ist die Fläche nicht groß genug, aber so ein, dass du dem Wesen halt, dem Thing halt aus dem Weg gehen musst halt, ne?
Ja.
Und du hast so begrenzte Räume und da sind auch Räume, viele der Räume haben nur eine Tür übrigens, ist mir aufgefallen.
Ja.
Wahrscheinlich ist es so in solchen Stationen.
Ja, warum solltest du auch mehr haben? Weil, ne, nach außen ist es ja dann doch meistens eher eine unwirtliche Umgebung. Und ja, jedes Fenster bedeutet auch immer Energieverlust. Das wissen wir
ja.
Nur allzu gut heutzutage.
Können wir ein Lied von singen.
Genau, und witzigerweise natürlich, klar, das bietet sich dafür an. Deswegen gab es ja auch diverse Videospielumsetzungen. Und ich habe sogar ein Brettspiel.
Ja, das ist auch geil, ne? Das habe ich jetzt gesehen, das ist cool.
Das macht doch Spaß. Das kann man nämlich auch alleine spielen. Das heißt, da kann man die Klaustrophobie und die Paranoia noch mal um eins hochdrehen, wenn man die sich selber spielt.
Hast du das gelesen, dass dass die Mitarbeiter vom Amundsen Scott Südpol Station, von der Amundsen Scott Südpol Station traditionell nach Abflug des letzten Flugzeugs zu Beginn des Winters im Südpol beide Versionen von The Thing gemeinschaftlich anschauen?
Ach, super. Das war das Foto, was du
das war das Foto, was ich gepostet habe auf Twitter. Wie gesagt, ja, Filmvorbereitung mit Thilo, ne, wir gucken jetzt einen Film hierfür. Und das ist tatsächlich 2007 entstanden. Da gibt es so einen Blog von dieser Südpolstation, irgendwie der Typ zumindest, der das gemacht hat, der nennt sich irgendwie Iceman. Passt irgendwie ganz gut. Und er hat dieses Foto gepostet und das machen die irgendwie jedes Jahr zu Beginn, wenn der letzte Flieger weg ist. Weil man ist ja da wirklich monatelang dann allein und was wir hier auch erleben, weil wir erleben ja auch, dass sie danach versuchen, Funkkontakt aufzubauen und da passiert nichts und sie können keinen erreichen. Und als immer einer nach dem anderen infizierter wird, werden ja immer mehr Dinge auch kaputt gemacht, weißt du? Ne? Mhm. Da wird dann der Hubschrauber zerstört, ne? Und die Fahrzeuge und das Funkgerät und so. Also es wird ja sie in der gegenseitigen Paranoia und der Beschuldigung, das wird halt immer krasser und die letzten Optionen werden denen halt auch noch genommen. Auf diesem begrenzten Arenal, auf dem sie schon sind. Mit dem Tod draußen, mit dem Tod in der Kälte. Ich musste sehr lachen, als sie diese Vier-Augen-Gespräche eben gesagt haben, können wir mal kurz rausgehen, ich will mal kurz mit dir reden. Minus 40 Grad, der kann in der Schneeraupe sitzen.
Ja. Weißt du? Das bringt auch sehr viel. Ja.
Schneeraupe, hier sind es minus 25, das ist gar nicht so schlimm. Ja? Ein anderes Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, mit die 12 Figuren, ne? Es ist ja, es ist eigentlich, du kannst eigentlich nicht allen Figuren großartig Raum geben, halt, ne? Kriegen alle so, manche, die unterscheiden sich so ein bisschen optisch. Der Einzige, der bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist Windows, ne? Weil er mit, wenn er die Sonnenbrille aussieht, mit der Sonnenbrille sieht er aus wie Hyde aus die wilden 70er.
Ja, das stimmt.
Weißt du? Aber ansonsten muss ich sagen, vielleicht, ich weiß nicht, meinst du, es wären ein paar Figuren weniger besser gewesen?
Ja, also 12 Schauspieler sind natürlich wirklich eine Handvoll. Ich weiß nicht genau, was sich der Drehbuchautor, ne, Bill Lancaster, witzigerweise der Sohn von Burt Lancaster, einem der Hollywood-Stars, der 50er bis 70er, der das geschrieben hat, was er sich dabei gedacht hat. Und man merkt auch in vielen Berichten und Interviews mit Carpenter, dass er immer mal wieder vor dem Problem stand, die sehen ja alle so gleich aus, insbesondere wenn sie draußen aufgereiht sind. Deswegen haben die teilweise auch so absurde Kopfbedeckungen.
Ja, ne? Damit man sie unterscheidet, ja.
Genau, so wie MacReady mit seinem Cowboy-Hut zum Beispiel. Aber das war schon ein Problem, glaube ich. Und deswegen haben sie auch relativ schnell angefangen, die halt auch zu dezimieren. Aber es stimmt schon, es macht dem Zuschauer, wird es auch nicht leichter dadurch, dass der Film ja mehr oder weniger ziemlich monochromatisch auch arbeitet. Du kannst den also auch nicht irgendwie noch farbenprächtige Hawaii-Hemden oder sowas anziehen.
Ja, da bleibt einfach, du lernst sie kurz kennen, kannst dir kaum die Namen merken hier.
Genau.
Bei mir ist noch Palmer, Schalz ist mir noch, Copper ist mir noch hängen geblieben und Windows und Fuchs. Ne? Ja, und dann war es das. Da hab ich ja schon fast die Hälfte, aber immerhin. Ne? Ja.
Aber das Coole ist, dass man, dass neben all diesen vielen Splatter-Toden, die wir hier auch sehen, ich würde sagen, so die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, verschwinden ja einfach immer nur. Oder man sieht dann irgendwie eine Leiche oder.
Ja. Du kannst nicht wirklich, also es hilft dir nicht zu raten, wer infiziert ist in dem Film. Genau. Weil es immer mehrere sein könnten. Und ich kann auch die Paranoia der Figuren, auch als MacReady weg ist und als er diesen Satz sagt, ja, ich komme noch nicht mit zurück, ich gucke erstmal in meine Wohnung. Wieso? Weil ich das Licht ausgemacht habe, als ich gegangen bin. Und dann siehst du, dass das Licht an ist in diesem einen Gebäude da oben. Und er geht dann dahin. Und da habe ich nur gedacht, der klassische Fehler, sich trennen, ist einfach keine gute Idee, gerade in solchen Situationen halt.
Genau, ne? Aber Scream war ja noch ein paar Jahre hin, von daher wussten die das alles
noch. Die wussten das noch nicht. Aber du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei der Menge, also ich glaube, die hätten es auch mit 8 Weil sie hätten sich auf 8 konzentriert, glaube ich, jetzt auch gereicht, weißt du? Weil
auf jeden Fall.
Ich hatte bei dem Moment, wo der Erste draußen dann deformiert stirbt und da kniet und so und dann von MacReady angezündet wird und dann gibt es so einen Kameraschwenk, wo alle so entsetzt auf ihn gucken und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und gesagt, oh, schon fast 40 Minuten um und da stehen noch 10.
Weißt du? Ja,
da dachte ich so, ui, das müssen aber Gas geben.
Dann losgehen.
Ja, und das geht ja dann Schlag auf Schlag. Wie gesagt, es fällt einem nicht auf, dass man nicht weiß, was mit dem Koch passiert. Wie gesagt, da hat ja Carpenter gesagt, ja, da wäre noch ein Effekt und Rob war schon kurz vorm Burnout. Ne? Da haben wir gesagt, nee, der ist einfach weg. Ne, so wie es später mit Childs auch ist, der ja auch weg ist und dann im Finale auf einmal wieder dasteht. Und das hat aber gut, das soll noch einen anderen Effekt halt haben. Ne?
Ja, aber das ist so ein Punkt, ne, das ist so eins, wo ich sagen würde, von zwei Dingen, die gefallen mir nicht so hundertprozentig. Mhm. Das andere ist, ne, wie der Doc unter seiner Hütte da auf einmal anfängt, ein neues Raumschiff zu bauen.
Das habe ich nicht verstanden, die Szene. Du verstehe ich immer, das habe ich mir auch mit ganz viel Fragezeichen aufgeschrieben, nämlich, also dass die dann unter der Hütte gesagt, ja, er hat aus den Teilen des Hubschraubers angefangen, ein Raumschiff zu bauen.
Ja.
Damit wäre er für mich Verdächtiger Nummer Uno übrigens. Aber was wollte der damit? Was war das?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der wollte wahrscheinlich einfach nur in die Zivilisation fliegen können.
Ganz dicht. Und dann gesagt, stell mal vor, wir haben hier ein Auto und wir, weißt du was, Thilo, wir haben hier zwei Autos, wir nehmen einfach die Teile dieser zwei Autos und bauen uns was Drittes. Ne? Und damit fliegen wir dann nach Hause, Thilo. Weißt du?
Ich glaube, das macht nicht wirklich Sinn, stimmt. Und auch die Zeit, ne? Also er zerkloppt ja diesen Helikopter und danach dann die Funkanlage, ne? Und dann wird er ja da eingesperrt. Und das ist ja meiner Ansicht nach nur vielleicht 24 Stunden maximal.
Maximal, ja.
Und dann hat er schon irgendwie so 3/4 von so einer Flying Saucer im Keller und alles ausgebuddelt da unten. Ja?
Auch so Flammen an den Seiten, damit es schneller aussieht und so.
Ja, nein,
das hat überhaupt keinen Sinn. Alleine, dass in der Zeit, also das muss innerhalb von ungefähr einem Tag gewesen sein halt, ne? Weil du kannst ja so eine Panik nicht ewig aufrechterhalten. Ne? Irgendwann hast du ja, MacReady hat ja zwischendurch wo er seinen Podcast macht, ne, wo er mit diesem Kassettenrekorder aufnimmt, was da so los ist und so. Das ist auch eine sehr niedliche Szene. Und er ist ja ständig am Trinken, wie sich so für die 80er gehörte. Also das kann nicht Tage gewesen sein. Und da muss der ja allein die Teile unten in diese Höhlen zu bringen, würde ja schon so lange dauern.
Ne? Ja, aber er hat ja gesagt, es geht ihm schon viel besser.
Ja, aber der ist doch, da wird uns doch impliziert, der ist verrückt geworden, als er diese ganzen, der hat ja die Leichen obduziert, der hat ja die Leichen von den, also diese Körper von den Norwegern hat er ja obduziert, hat halt, und dann halt gibt es halt die Videoaufnahmen und dann die Ereignisse, die da passieren, dass sie ja dann vor Ort auch sehen, wie so diese Wesen, ne, entsteht, wie dieser Virus entsteht und wie er tötet und so, und das hat ihn dann halt verrückt gemacht. Und dann zu sagen, ich gehe mal kurz und baue mal aus unseren Fahrzeugen ein drittes. Weißt du, ich habe zwei kaputte Autos, ich baue daraus ein neues. Weißt du, das ist, wie lange haben
aber sie... Aber die Sache mit den Bluttests ist doch auch super, oder?
Ja, das war das Nächste, wo ich gedacht habe, ach, da haben die Klingones her. Weißt du, also ich habe das richtig verstanden. Sie nehmen dir Blut ab und dann mischen sie das mit so einer Blutkonserve und gucken, ob es aufeinander reagiert.
Genau,
ja,
genau. Und wenn halt sozusagen assimiliert wird, dann wissen sie... Es ist halt ein Alien in dir.
Aber von der Logik des Films, was sie uns vorher erzählen, ist das gar kein dummer Plan. Ne? Dumm war, die Leute alle nebeneinander auf dieselbe Bank zu fesseln.
Ja, das war auch eine tolle Szene.
Da hab ich gesagt, also okay, wenn du die schon dazu kriegst, weil wenn du einen Flammenwerfer auf dem Rücken hast, bist du argumentativ sehr stark. Ne? Dass die Leute sich von dir fesseln lassen. Ne? Und du vermutest, es können ja auch mehrere sein. Ne? Theoretisch, ne? Oder zumindest wissen sie es ja nicht. Dann setze ich die doch nicht alle auf dieselbe Bank. Nur für diesen Effekt, dass der eine, als er sich dann verwandelt, ne, also beziehungsweise morpht, dann die halbe Bank mit hochnimmt und diese Szene, wo die anderen daneben sitzen und auf diesem, ich stelle mir richtig vor, wie die auf so einem Blasebike gesessen haben, weißt du? Und, und so versuchen, diese Fesseln loszuwerden, gesagt, warum? Wir haben hier so viele Stühle. Ich hätte gerufen, wir hätten so viele Stühle, aber nein, wir müssen alle auf die Bank. Wieso haben wir denn hier eine Bank? Nein.
Aber das ist so fies, oder? Wie der Typ, der mit dem Flammenwerfer dann einfach da, also der wird dann halb aufgefressen von diesem Kopfspaltmonster.
Ja, Windows ist das. Da verlieren wir Windows. Genau.
Genau, und der wird dann da so wie so eine kleine Puppe irgendwie erstmal durch die Luft gewirbelt.
Weil es eine war, glaube ich.
Ja, aber es ist schon richtig krass. Also man denkt halt in der Situation nicht, dass sie tatsächlich den Weg gehen. Und das ist ja quasi schon so eine, ne, der weiteren Highlights. Wir haben jetzt ganz nonchalant das erste, glaube ich, übersprungen, nämlich da, wo wir die Obduktion haben von einer der Leichen. Nee, stimmt gar nicht, wo eine Wiederbelebung stattfinden soll.
Genau, einmal das. Und ja, und aber der Körper, der unter dem Leichentuch ist, wo du das Pumpen siehst und so das Blut rauslaufen und so, und dann, wo der Erste dann davon getötet wird, der dann draußen verbrannt wird, ja. Das finde ich auch alles sehr, sehr krass, wo der da liegt und diese Tentakel, wir haben ja auch diese Tentakeleffekte und so, das ist schon sehr, sehr krass gemacht.
Ne? Das ist schon krass gemacht und wir haben meistens immer mit doppeltem Boden gearbeitet, ne? Also dass man sozusagen von unten die Tentakel dann rausgeschoben hat oder manchmal auch umgekehrt. Man hat teilweise mit Zeitraffer oder Zeitlupe gespielt und die Tentakel dann sozusagen, die lagen erst da, wurden dann reingezogen und dann hat man den Film quasi umgekehrt abgespielt, um dann den Effekt zu haben, dass es aussähe, als würden die Tentakel so rausgeschossen.
Das sieht stark aus.
Ja, es hat vor allen Dingen immer so diesen sehr ich sage jetzt mal fast schon viszeralen Effekt. Also es wirkt halt tatsächlich, als ob diese Tentakel auch eine gewisse Form der Plastizität haben. Und es war natürlich alles immer nur Schaum oder Kunststoff oder ne, irgendwelche Wachsgeschichten und Elemente. Aber das ist schon sehr, sehr effektiv, wie Rob Bottin und Stan Winston hier zu Werke gehen. Also das macht schon Laune. Und dann wird es immer mal wieder auch ganz schön kombiniert mit diesen Matte Paintings, zumindest bei den Außenaufnahmen.
Mit dem Raumschiff auch, finde ich.
Genau, von Albert Whitlock. Albert Whitlock ist einer der legendärsten Matte Painter, so hießen die früher. Also das waren Leute, die eigentlich Maler waren, die Teile eines Bildes dann später mit Airbrush, aber zu ihrer Zeit eben noch mit Pinsel und Leinwand gezeichnet haben in einer unfassbaren Detailliertheit, der zum Beispiel auch bei Hitchcocks Die Vögel zum Einsatz kam oder bei Erdbeben, also all diesen 60er, 70er Jahre Katastrophenfilmen gerne benutzt wurde, um Aufnahmen, die man einfach nicht finanzieren konnte, so wie eben zum Beispiel dieses große Raumschiff,
das sieht toll
dann
aus.
Mit Leben zu füllen. Genau, und das Wichtige ist halt dann quasi, dass man immer den Schattenwurf richtig trifft, die Plastizität und die Räumlichkeit. Ja,
ist ja wie so ein Bild zusammensetzen und so,
du siehst genau, und dann, die
runterklettern und so. Ne?
Und das dann kombiniert in der Post quasi mit kleinen Aufnahmen, mit echten Schauspielern, damit es dann eben in der Gesamtwirkung wunderbar aussieht. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr noch einen 4K-UHD-Player habt, besorgt euch die UHD, das ist wirklich ein Augenschmaus.
Ja, es ist toll gemacht, wirklich. Ich frage mich bei solchen Filmen immer so, wie, weißt du, so seit Kindertagen denkt man ja immer, wie hätte ich mich denn verhalten? Ne? Ja? Wenn wir da gewesen wären, Thilo, was hätten wir gemacht? Ne? Ich sag dir eins, ich hätte uns ein Auto gebaut, damit wir abhauen können.
Aus zwei Hubschraubern.
Aus zwei Tilo. Ich habe alle unsere Fahrzeuge kaputt gemacht und habe uns einen Schlitten gebaut. Und dann, dann ziehe ich die Pistole und jetzt steig ein. Nein, aber ein paar Sachen fand ich, ehrlich gesagt, dass sie sich nicht so dumm verhalten, wie das sonst in Filmen der Fall ist, dass die Paranoia um sich greift und dass auch jedes Verschwinden natürlich eine neue Welle auslöst, das kann ich total nachvollziehen, aber so ein paar Dinge, sie versuchen ja auch alles, ne? Sie versuchen Kontakt aufzunehmen, auch die Diskussion mit, wenn das Ganze mit Flüssigkeiten, auch mit so Körperflüssigkeiten, da haben wir wieder diese Anspielung auch, ne? Übertragen wird, dann sollte jetzt jeder aus einer Büchse essen, also wir sollten nicht mehr aus einem großen Wok essen.
Ist eine super Idee.
Ja, ist, hier Leute, der Wok-Abend ist gegessen im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder jetzt eine kleine Dose. Ne?
Genau. Ist clever. Ich finde es auch super, dass der eigentliche Chef von dem Laden, dass der irgendwann dann eben auch sagt, ne, das ist, ich kann nicht mehr. Ne? Also ich lege jetzt meine Führungsposition nieder. Macht das dann eben auch in Form dieser Waffe, die er dann da hinlegt, nachdem einer von den anderen durchgedreht ist und ne, sich selbst dann auch eine Waffe nehmen wollte, weil er einfach Angst hatte vor den anderen. Und er diese Situation nicht mehr schlichten kann. Und dann auch der Erste, den er sozusagen gerne hätte als, als seinen Stellvertreter, der sagt dann auch, nee, ich bin da, glaube ich, nicht bereit für. Mhm. Auch wieder so ein bisschen ambivalent, dass man nicht weiß, ist der vielleicht schon infiziert und weiß der, dass er selber infiziert ist.
Fragt man sich häufig, ne, bei dem Film. Ne?
Genau, weil, ja, weil die Dialoge halt auch so schön ambivalent oder auch diffus geschrieben werden. Bis dann eben MacReady sagt, okay, Leute, ich weiß, wo es lang geht. Der behält den kühlen Kopf, so wie Snake Plissken eben immer.
Genau, Leute, mit diesem Bart und dieser Frise bin ich geboren für diese ganze Geschichte halt. Ne?
Und er hat noch zwei Augen.
Und er hat noch zwei Augen, ja, richtig, ne? Plissken. Nee, genau das ist es nämlich, genau das. Und ich finde es auch mal gut, dass man mal einen Anführer sieht, also der ja eigentlich ein Anführer aus einer anderen Situation heraus ist, einfach, dass er so eine Polarstation führt, die einfach da Forschung betreibt. Und jetzt ist er mit einem Kampf auf Leben und Tod mit einem eigentlich vermeintlich unbesiegbaren Gegner konfrontiert, dass er sagt, Leute, dafür habe ich nicht unterschrieben. Ne? Also da bin ich, das ist das Peter-Prinzip. Nur, dass ich jetzt mal vorbeitrete und einfach mal den Nächsten durchlasse, der vielleicht besser mit der Situation klarkommt. Und MacReady, da wird ja erzählt, dass er auch so eine Kampf- und natürlich, wie es sich gehört, weißt du, er ist Hubschrauberpilot, Schrägstrich Kampfpilot, Secret, Schrägstrich Secret Service Agent. Ne? Nicht ganz, aber er hat so einen militärischen Background halt, ne, neben dem Trinken.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich finde, das passt auch und ich finde, das ist auch echt mal glaubwürdig. Also ich möchte da doch auch nicht in der Krise dann der Typ sein, der dann sagt, hier, folgt mir nach, sagte der Einäugige und trat in den Nebel. Weißt du, und sagte, Leute, ich habe uns, und denk dann, du hast mich im Hintergrund, der immer sagt, Thilo, ich habe uns ein Raumschiff gebaut. Wir kommen hier raus. Eine Sache muss ich sagen, Die hat mich jetzt auch beim Rewatch wieder so ein bisschen irritiert. Dieser Endkampf, ne? Also, wenn es ja nur noch so drei sind und dann, ne, weißt du, geht wieder einer weg, der hört ein Geräusch und dann dieses klassische, wir trennen uns dann mal, hallo, du weißt ja, dass da kaum noch einer ist, dann, ne? Ja. Aber dann ist ja das mit dieser Bodenwelle, was du gesagt hast, dann kommt das Viech in der, also das Thing halt in dieser großen Form dann nochmal und bricht aus dem Boden im Keller raus. Sie haben ja den Plan, sie sagen ja, der hat hier alles manipuliert, hier ist der ganze Strom ausgefallen, in 5 Stunden erfrieren wir hier alle. Sein Plan ist offensichtlich rudimentäre Intelligenz oder eine Intelligenz, die zum Raumschiff steuern halt reicht, dass er sich wieder einfrieren lässt und von der nächsten Rettungseinheit ist mit der nochmal versucht halt. Ne? Mhm. Und wir müssen dafür sorgen, dass der hier nicht rauskommt, weil sonst ist in 1225 Tagen die Erde hops. Ne? Und deshalb werden wir hier alles in die Luft jagen halt, ne? Ja. Das ist ja der Plan. Und dieser Kampf, wo man dann auch wirklich die Letzten so aus dem Spiel genommen hat und nur noch MacReady gegen das Thing hat, der ist sehr kurz, oder?
Ja, der ist sehr kurz, aber ich finde auch gerade deswegen wieder so überraschend, ne? Weil dieser Moment, wo der Doc da auftaucht im Hintergrund und dann dem einen Typen nur seine Hand an den Mund hält, ne? Und dann wird da so ein bisschen Latex Bewegung gemacht, ja, ne, und der kriegt dann seinen, was ich auch immer, eingesetzt. Dann zieht er den so am Kopf irgendwie aus dem Bild raus. Auch ein ganz krasser Moment.
Ja. Aber,
aber in der Hinsicht hat man sich das dann eben aufgespart, bis dann eben MacReady gegen diesen Wurm da zu Werke gehen muss. Aber du hast natürlich schon recht. Es geht dann schon sehr schnell am Ende. Aber ich schätze mal, das hat dann auch wieder einfach. Ja. Das klingt zwar doof, aber und ich glaube, es braucht es auch nicht. Also immer wieder noch mehr und noch höher und noch geiler. Das ist halt so eine Sache, die wir, glaube ich, erst in den letzten 20, 25 Jahren so im Kino immer haben mussten, dass sozusagen die letzte 30 Minuten, das ist dann immer das CGI-Fest oder die extreme Überdrehung der Stellschraube in Richtung
Action, ja, stimmt.
Und, du hast recht. Und Gewalt. Das gab es damals halt noch nicht. Du musst immer überlegen, ne? 82 ist halt auch schon echt eine Zeit her. Da haben die Leute noch gerne ein bisschen rumexperimentiert mit solchen Dingen.
Und wenn man, du hast recht, und wenn man jetzt gewohnt ist, irgendwie in einer Comicverfilmung, da ist die letzte halbe Stunde ist der Endkampf und so halt, ne? Oder noch länger. Ja. Aber ich fand es da schon sehr kurz halt, ne? Weil er ist ja im Prinzip nur einmal vor dieser Welle weggerannt, ne, die wie auch immer erzeugt wurde, ist dann auf diese Tonnen da gesprungen. Das sieht ein bisschen aus, als wenn Kurt Russell ausgerutscht wäre, finde ich immer. Weißt du, es sieht so aus
wie. Das sind die auch ein paar Mal, sieht man auch immer wieder.
Es sieht so aus und er hat sich aber super gefangen und ist dann weiter nach vorne geslidet. Da fiel mir ein, das wäre vielleicht noch eine Geschäftsidee, einen The Thing Escape Room. Ich glaube, dass das Setting würde sich perfekt für ein Escape Room einigen.
Ja,
glaube ich.
Schon.
Ne? Nur du musst nur keine Rätsel lösen, sondern ums Überleben kämpfen. Und einer aus deiner Gruppe ist das Thing. Ne? Ja, denken wir mal drüber nach. Ihr habt es zuerst gehört. Tilo, wollen wir ein Escape Room machen?
Das ist der Koch. Das infiziert einfach alle.
Wäre geil, wenn der am Ende da gestanden hätte. Und ich hab so, und jetzt werden wir gemeinsam die Suppe auslöffeln, meine Freunde. Weißt du,
Man hat dann so eine Kochmütze auf.
Hat dann so eine Kochmütze. Denn mein Volk, wir wissen doch alle, was wir euch eingebrockt haben, ne? Ja. Und dann haben die einen McDonald's eröffnet. Nee, aber tatsächlich, glaube ich, da das Setting für so ein Escape Room wäre, glaube ich, eine geile Idee. Weißt du, und einer von denen, und vorher kriegt einer die Aufgabe, du bist das Thing und so, ne? Du musst jeden beißen oder irgendwie so. Gut, das wird wahrscheinlich gut. Nee, aber dieser, ich finde dann diese Explosion, die ist dann schon sehr mächtig, ne? Also man sieht dann halt wirklich von draußen, wie diese ganze Station so explodiert und sie dann am Ende auch eigentlich so aussieht und sehr, sehr ähnlich aussieht wie die Station bei den Norwegern. Wir haben vorhin ja schon darüber geredet, dass wir auch so die Axt in die Türen und so, das ist alles dieses perfekte Foreshadowing gewesen, was die gemacht haben. Dass es bei denen genauso läuft.
Ja, und natürlich die verkohlte Unterkunft der Norweger ist natürlich das Set, ne, von unseren Amerikanern, nur halt nach der Explosion. Also die haben ja auch sehr ökonomisch gearbeitet, wie man das auch bei Star Trek zum Beispiel immer gerne macht. Und das einfach ein bisschen resettet und dann dafür benutzt.
Aber
die Explosion ist gigantisch. Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich echte Pyrotechnik. Also da ist kein Modell in die Luft gejagt worden. Die haben also wirklich ein echtes großes Set in Brand gesteckt und mit Explosionen zerstört. Richtig krass. Und man sieht es halt auch, wie dann sozusagen eigentlich die Dunkelheit nur noch von den Flammen erhellt wird.
Ich mag auch, wenn dann bei der Explosion so Teile noch an der Kamera vorbeifliegen, weißt du, so kleine Brocken und so, so kleine Trümmerstücke, das sieht richtig krass aus. Das sieht halt einfach nach einer echten Explosion aus. Weil du aber gerade gesagt hast, das Set der Norweger ist das Set am Ende des Films im Prinzip. Aber dafür haben sie es nochmal, ich finde, sie haben es so entsprechend irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es designmäßig oder so gemacht haben, für mich hat es wie ein anderes Set ausgesehen.
Vielleicht, weil es am Tag war. Sie haben den Kamerawinkel ganz verändert.
Oder weil es am Tag war?
Ja, das kann auch sein. Aber das amerikanische Set ist halt auch immer mit Wide Shots und also auf Augenhöhe auch viel gefilmt. Und ich glaube, bei den Norwegern machen sie es auch ein bisschen undercranked. Also da ist die Kamera relativ am Boden auch. Und dadurch entsteht natürlich dann auch ein anderer Fluchtpunkt, Perspektiven etc.
Ich hätte gedacht, das wäre ein anderes Set gewesen, ehrlich gesagt. Aber gut, ja, die 80er, ne? Wir hatten nichts anderes, ne?
Noch ein Lob an John Carpenter.
Lob an John Carpenter, der hat auch da geredet.
Ja, das Ende ist natürlich ultra bitter. Also.
Genau. Es gibt kein Entkommen. Also MacReady muss das klar gewesen sein. Wie soll er da auch wegkommen? Ne? Er ist ja der, ne? Es liegt ja dann da und dann taucht ja Childs auf einmal auf, ne? Childs taucht ja auf und sagt er, wo warst du denn? Ne? Er war ja beim Endkampf nicht dabei. Hat gesagt, so wie ich auch in solchen Situationen wäre. Ich würde dann so, haben wir noch was zu bekämpfen oder ist es erledigt? Ne? Also, ich habe mich warm gemacht. Und so, ihr wisst, ne, ein Muskelfaserriss ist das Ende von Karrieren. Ne? Nee, also das Childs taucht da halt auch auf und hat als Begründung hat er gesagt, dass er Blair gesehen hat, ne, und dass er den versucht hat zu jagen und so. Und dann lässt es halt offen, was dann passiert ist und beide sind dann halt
verlaufen.
Im Escape Room, den wir gegründet haben. Und sind beide natürlich entkräftet und so. Und dann sagt er ja auf Deutsch, sagt ja Childs zu ihm, bist du der Letzte. Was ich immer impliziert habe mit, dass die große Frage ist halt, ist er das Thing, ist MacReady das Thing, das wird ja offen gelassen halt, ne? Das soll ja auch so sein halt, dass wir es nicht bekommen. Ich habe aber von der im Deutschen dieses mit immer mit, bist du der Letzte, immer so ein bisschen assoziiert, dass er das aus Sicht des Things fragt. Muss aber nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, was er im Original sagt, aber in Deutsch impliziert das so ein bisschen. Und,
ja, er sagt, are you the last one, glaube ich.
Das
spiegelt dasselbe natürlich auch. Wenn man es lesen möchte, kann man das genauso interpretieren, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, und dann sagt er, was machen wir jetzt? Und er sagt, ich finde, das sind einfach Worte, die nicht ikonisch genug geworden sind. Finde ich, er sagt, ich schlage vor, wir warten ab, was passiert. Und dann liegen die ja beide quasi voreinander, belauern sich, während sie festfrieren im Prinzip. Jeder denkt natürlich, der andere ist das Ding. Überraschend wäre, wenn es beide wären. Ne? Karl? Dave? Alter! Mensch, sag doch was. Und so, Mensch, das sind komische Typen, oder? Ja, du bist der Bärtige, hab dich gar nicht erkannt mit dem Ding im Gesicht. Nein, was würde, meinst du, da gibt es eine Erklärung? Was glaubst du? Ist es einer von den beiden?
Also zum einen ist es, zum einen finde ich es wieder toll visuell gemacht, weil man sieht auch, wie das Feuer langsam herunterglimmt und so, je mehr die Szene sich entwickelt, umso dunkler wird das Gesicht von Kurt Russell. Also der versinkt sozusagen in der Dunkelheit. Er sieht auch, langsam aber sicher. Ne?
Ja.
Genau, und am Ende weiß man nicht genau, schläft er jetzt schon ein oder stirbt er jetzt Unterkühlung? Was ist jetzt eigentlich, und man bleibt in der Luft hängen. Es gibt tatsächlich Antworten auf diese Frage, die du gerade gestellt hast. Also John Carpenter hat auch eine Szene gedreht. Er hat sie nicht gedreht, er hat sie geschrieben, in der Kurt Russell gefunden wird. Er wird gerettet, wird in die Zivilisation zurückgebracht, es wird direkt ein Bluttest durchgeführt, sodass man also ausschließen kann, dass er infiziert ist. Und damit endet dann der Film. Das ist sozusagen ein Ende, was er vorbereitet hatte für den Fall, dass das sehr düstere, nihilistische Ende dieser Version, die dann das Licht der Kinoleinwand erblickt hat, nicht angenommen werden würde vom Testpublikum. Das ist aber nicht passiert. Also die Leute fanden das Ende, so wie es war, passend. Und deswegen existiert dieses Ende nur auf dem Papier, aber wurde halt nie in irgendeiner Form umgesetzt. Und
das heißt, das heißt aber auch nicht zwingend, dass es Scheiß sein muss. Er könnte ja auch.
Der hat es vielleicht einfach nur nicht überlebt.
Genau, er hat es nicht überlebt. Andererseits stellt sich die Frage, woher dann die Leute, die ihn gerettet haben, dann von diesem Bluttest wissen.
Tja.
Hätte er es gesagt.
Na, er wird denen das gesagt haben. Das
ja, aber macht, aber er sah, wenn er es gewesen ist, dann hätte er ja nicht gesagt, mach mal einen Bluttest bei mir. Dann merkt er, dass da was nicht stimmt. Und wenn er sagt, also er weiß es ja. Also entweder ist er es, dann hätte er diesen Bluttest nicht vorgeschlagen. Oder er ist es nicht, dann macht dieser Bluttest keinen Sinn.
Das stimmt.
Weil er es denen ja hätte sagen müssen. Da muss ich mit John Carpenter nochmal drüber reden. Das ist, also ich muss sagen, das hätte noch mehr Fragen aufgelöst, weil wenn du den Bluttest verlangt hättest, dann hättest du es ja nur machen müssen, um dir selbst zu vergewissern, dass du kein Thing bist. Ja. Aber so wirkt es nicht im Film. Das, die sind ja dann in dem Moment eigentlich nicht mehr sie selbst. Ne?
Ja, das stimmt.
Somit hätte das für mich keinen Sinn ergeben.
Ja. Gut, aber weißt du, was ich noch viel toller gefunden hätte? Nämlich das, was in den 2000ern, in den frühen 2000ern mal im Raum stand, passiert wäre, wenn nämlich John Carpenter, der quasi mit den Schauspielern von Childs und Kurt Russell schon in Verhandlungen stand, wenn der eine Fortsetzung, ein Sequel sozusagen zu The Thing hätte umsetzen können. Es war aber wohl so, dass man sich von Seiten Universal dagegen entschieden hat, weil die Gagenforderungen beziehungsweise auch das, was Carpenter haben wollte, dann doch etwas zu viel waren und man sich dann eben lieber ein paar Jahre später, nämlich 2011, dann eben sozusagen für das Prequel entschied.
Ah, dieser Keith Davids hat sicher zu viel gewollt.
Nee, der wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass John Carpenter natürlich hier an diesem Film weniger verdient hat als an seinen unabhängig produzierten Filmen und das meiste, was dann in der Zweitverwertung, weil als Regisseur bekommst du normalerweise immer nur einen Paycheck, also eine Gage, wenn der Film produziert wird, aber an den ganzen Verwertungen, sprich dem, was der Film dann den Kulttitel eingebracht hat und ich besitze drei verschiedene physikalische Träger von diesem Film, also DVD, Blu-ray und 4K, der hat wahrscheinlich irrsinnig viel Kohle auch über die Videotheken und über die Fernsehausstrahlungen über die Jahrzehnte generiert. Davon hat er natürlich nichts gesehen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann im Nachhinein dann sagt, naja, wenn ich dann noch mal mit der IP was mache und das natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit bringt und eventuell auch Leute ins Kino zieht, dann hätte ich aber auch gerne meine 10 oder 15 Millionen dafür.
Ich wette mit dir, die Fortsetzung hätte Things geheißen. Sind zwei.
Oder Finger.
Jetzt noch Singer. Nee, genau. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so was, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schade, dass man keine Zahlen darüber kriegt, wie viel ein Film bis heute eingespielt hat, so mit allem. Weißt du, man hat ja immer nur diese Kinoeinspielergebnisse, das steht jetzt auf Ewigkeit 19,6 Millionen bei 15 Millionen Budget, aber wenn man die ganzen, wie gesagt, die Videothekeneinnahmen, dann deine 95 Versionen, die du gekauft hast, noch dazu rechnet, hat der Film wahrscheinlich, weiß ich nicht, 40, 50 Millionen locker eingespielt. Sicher, wahrscheinlich ja, okay. mehr. Noch, ne?
Also es ist halt auch so, wenn du dir teilweise anguckst, was so Filme wie The Matrix zum Beispiel, ne, mhm. als DVD, als die rauskamen, was die für Umsätze generiert haben, das waren teilweise über 100 Millionen. Ne? Also die haben quasi, manchmal sind die nochmal in die Nähe des halben Kinoeinspielergebnisses
gekommen. Im Heimkinobereich.
Nur durch die Heimkinoauswertung. Mhm. Und das ist aber natürlich total unübersichtlich, weil ne, wir haben ja auch Lizenzgebühren, wenn die Sachen auf einem Streamer landen.
Oder im Fernsehen ausgestrahlt werden.
Im Fernsehen, ja. genau. Die bezahlen natürlich heutzutage nicht mehr die Summen, die sie früher mal auf den Tisch gelegt haben. Ne, das nivelliert sich alles dann irgendwo auch immer. Und ist ganz, ganz schwer halt einfach nur weltweit auch dann zu greifen.
Ich habe mal gelesen, dass Strange Days von 95 von Catherine Bigelow, ich mag den Film sehr gerne, der hat erst 20 Jahre später den Break-Even-Point durch eine Veröffentlichung in Filmzeitungen als Beilage erreicht. Ja. Weil der so teuer war und damals nicht erfolgreich gewesen ist. Ja, ja. Also es muss ja irgendeine Form von Auswertung geben. Universal wird sich das schon irgendwie einsammeln.
Ja, die wissen das schon, klar.
Aber es wird nicht veröffentlicht halt, ne? Sodass genau. Das finde ich ein bisschen schade. Andererseits machen sie es wahrscheinlich genau aus solchen Gründen nicht mit, dass nicht irgendwann John Carpenter vor der Tür steht und sagt, Leute, ne? Ich habe hier Geld und ich hab 8 der 12 Leute wollen auch nochmal nachbezahlt werden. Und so Richtig, halt. Ne? Ja, ja das ist schon so ein bisschen ärgerlich. Also man muss auch sagen, auch das Sequel von 2011 hat im Kino nicht funktioniert. Es war kein Erfolg. Wir haben über das mit den Effekten ja schon geredet. Der hat, glaube ich, knapp 40 Millionen gekostet. Der hat irgendwie 26 Millionen eingespielt. Man könnte also sagen, wenn man sich das ansieht, so vom Kinoerfolg her, ist es irgendwie dann doch eher nicht das große, es ist kein Stuff fürs Kino. Offensichtlich, im Moment zumindest.
Ja. Ne?
Also das ist eine traurige Erkenntnis. Die Marke scheint auch nicht so stark zu sein, dass man da noch viel machen möchte.
So wirkt ja, ich hoffe auch nicht, dass man es macht. Also das war immer eine Nische und hat ein Kult-Following, aber genauso wenig, wie das bei Blade Runner, glaube ich, funktioniert hat mit der Fortsetzung, denke ich auch mal, dass das gut wäre, wenn man diese IP jetzt noch mal sich vor die Flinte nimmt. Aber klar, irgendwann kommt jemand auf die Idee, lass uns doch noch mal eine Serie produzieren.
Ja, ich habe dieses Konzeptding gelesen mit, gut, das ist ein bisschen hart aus der Zeit gefallen, russische Wissenschaftler, die das irgendwie ausgraben und dann irgendwie in Mexiko landen, ist wahrscheinlich heute etwas schwieriger.
Man hätte natürlich vielleicht das Prequel und den Originalfilm auch verbinden können durch einen dritten Film. In dem vielleicht, wenn Kate überlebt hätte, also die Protagonistin aus dem Prequel, und die dann sozusagen auf einer sowjetischen Basis landet. Ne?
Genau,
und dann hätte man
Und einen britischen Schauspieler heiratet, der in Star Wars eine tragende Rolle genau. hat. Ist das nicht die Darstellerin aus Ahsoka?
Das ist die Schauspielerin, genau, die Hera Syndulla spielt.
Ja.
Und die witzigerweise auch in einem anderen sehr erfolglosen Franchise-Spin-Off, nämlich Alien Covenant, die Hauptrolle spielte.
Ach, echt?
Ja.
Okay.
Mary Elizabeth Winstead.
Das ist immer, wenn man sie in der Nähe, diese Frau nicht in der Nähe einer IP. Nee, also nicht, oder nicht in der Nähe von Aliens. Nee, ich finde die eigentlich ganz toll, ehrlich gesagt.
Ja, sie ist auch eine gute Schauspielerin und ist
ein bisschen Pech mit ihr.
Charismatisch.
Ein bisschen Pech mit den Rollen vielleicht.
Genau, mit den Rollen hatte sie irgendwie Pech.
Ja, mit den Rollen. Obwohl ich, wie gesagt, also ich finde, man kann, wenn man The Thing mag, wirklich einen Blick auf das Prequel werfen. Und ich finde es cool, dass sie ein Prequel gemacht haben und wie gesagt, nicht einfach nur ein Remake, was einfach nur ein bisschen zeitgemäßer gewesen ist. Aber das ist, ich komme halt nicht darüber, ich finde das echt erschreckend, dass sie die Practical Effects gemacht haben und dann gegen CGI ausgetauscht haben. Ja. Also da wäre ich auch als Regisseur sauer, ehrlich gesagt.
Ja, aber es war halt, im Jahr 2011 hat man da halt noch anders mit gehandhabt. Ich glaube, heutzutage könnte man mit der Retro-Charme und der Retro-Liebe, die wir im Kino auch immer wieder mal haben, es vielleicht auch anders angehen. Oder die CGI wäre halt auf einem besseren Stand als vor 13 Jahren. Aber naja, die Entscheidungen sind halt eben so getroffen und die Würfel fielen.
Ja.
Und ja, das war es dann halt.
Der Film, der ist natürlich so ein Wegbereiter für sehr viele andere Settings, die dann genauso oder so ähnlich gelaufen sind. Aber ich glaube, kaum einer hat so gut gemacht wie dieses Thing. Weil ich finde, diese Bedrohung von diesem Wesen, was du nicht greifen kannst, ne? Was seine Gestalt quasi ändert, was dem, dass du deinen Mitstreitern in der Eisisolation nicht trauen kannst, plus halt ein Setting, wo du innen eingeengt bist in Räumen mit jeweils nur einer Tür und draußen ist es minus 40 Grad. Das ist einfach mehr, also ganz ehrlich, um Trinken angefangen, ehrlich gesagt. Er hat am Kassettenrekorder gesessen und hätte gesagt, nee. Ja. Ne, also das ist, also auswegloser kannst du eigentlich ein Setting gar nicht machen. Da müsstest du sagen, ich bin Höhlentaucher und bin 3 Wochen ohnmächtig nach unten getragen worden. Ne, und so, weißt du.
Übrigens, wo du das gerade auch nochmal hattest mit der Kälte, um das auch nochmal zu unterstreichen, also John Lloyd, der Set-Designer, ne, der hat quasi in L.A., in den Studios, haben sie quasi Sets gebaut und die wurden dann künstlich runtergekühlt auf 5 Grad Celsius. Mhm. Damit, wenn sie oberhalb der Kamera dann mit Feuchtigkeit benebelt wurden, so ähnlich wie man das im Supermarkt manchmal hat, in den Gemüseabteilungen, dass dann der Atem nämlich sichtbar wird. Ja, und da mussten die Schauspieler also sozusagen dann, obwohl es sich draußen die Jahreszeit Sommer war und sie ungefähr 35 bis 40 Grad immer hatten, L.A. ist halt eine heiße Stadt, mussten sie halt da drin bei 5 Grad ihre Schauspielleistungen zeigen.
Fand ich sehr, sehr lustig. Der Film sieht einfach wirklich nach Kälte aus. Hm. Es gibt so eine Szene, wo die alle rausrennen und dann ist hinten, siehst du einen, wie er nochmal umdreht, weil er die Jacke vergessen hat, offensichtlich. Und das glaubt man, das fühlt man richtig halt. Ne? Also das sieht einfach auch von der, wie der Reif sich quasi auf den Haaren und so setzt und auf den. Natürlich ist das Problem, dass sie dadurch gerade draußen, wie wir schon gesagt haben, alle sehr ähnlich aussehen halt. Ne? Das ist geil, wenn einer so Federschmuck hätte. Weißt du, was geil wäre? Einer so ein Bauarbeiterhelm. Weißt du, einer so ein Arzt. Genau. Weißt du, so ein
Stethoskop.
So ein Stethoskop, genau. Einfach nur so ein bisschen die Village People im Eis oder irgendwie so. Damit wir optisch ein bisschen aussehen. Ein
Blaumann, genau.
Das wäre auch ein Blaumann. Und einer hat immer so Knicklichter dabei, weil er einfach so die, weißt du, ich habe nie die 90er Jahre Schaumpartys hinter mich gekriegt. Weißt du? Mhm. Nein, aber da ist der Film wirklich großartig, beängstigend. Der Score ist fantastisch. Dieses Heartbeat-Ding ist, ist richtig krass, wie gesagt, auch schon so bei Kleinigkeiten, wenn du das erste Mal wenn sie losfliegen zu den Norwegern und du siehst einfach nur eine ganz harmlose Szene, wie dieser Hund, wer kennt es nicht, wenn man einen Hund hat, unterm Tisch sitzt und einfach nur dieses Bam, 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 Bam. Du hast sofort so ein Gefühl von Beklemmung und auch nochmal zum Thema Soundeffekte später. Ich finde, dass du auch so die Stimmen draußen im Schnee und im Sturm und natürlich gibt es dann auch noch schlechtes Wetter und so, ne? Ich finde, das ist einfach auch sogar in der deutschen Synchronisation einfach sehr, sehr glaubwürdig. Also, dass man da auch lauter reden muss, damit man gehört wird und so. Das ist mir aktuell, hast du diesen Twisters-Film gesehen?
Nee,
ich finde den nicht besonders gut, aber was mich am allermeisten ärgert, ist, dass die teilweise im Tornado stehen und sagen, so, wie sieht's denn bei dir so aus? Na, also, du hast das Gefühl, dass die sich normal unterhalten können, ohne dass sie da, weißt du, also ich habe überhaupt kein Gefühl für dieses Wetter darum, also, ne? Was hast du gesagt? Ja. Leise. Und dieser Film erzeugt das auf eine unfassbare Art und alleine dadurch, dass du auch ständig diese Schneetritte hörst und so. Mhm. Na, also allein das Sounddesign ist schon fantastisch und macht halt für, dieser Film lebt halt von der Atmosphäre. Ne?
Genau.
Also für mich wäre, wie gesagt, vielleicht 4 Leute weniger, ne? Aber muss auch nicht sein. Und irgendeiner muss mir erklären, was Dr. Blair unten in dem Keller gebaut hat.
Ja, es hat halt diese wunderbare Geisterbahn- oder Gespensterschloss-Atmosphäre dadurch auch, dass eben so viel Wert auf diese Sachen wie Sounddesign, Ausleuchtungen, ne, und natürlich auch die Musik gelegt wird.
Ist ein Meisterwerk.
Und das macht ihn auch zu einem Meisterwerk in dem Genre und auch heutzutage immer noch spannend, sich mal anzugucken, insbesondere wenn die Kürbissaison wieder ist, wie jetzt gerade.
Wie jetzt gerade, ja. Eine Frage noch, hast du eigentlich den Originalfilm mal gesehen?
Ja, ich weiß nicht genau, wie lange noch, aber im Moment ist er bei Prime zum Streamen.
Okay.
Lustig. Der ist, ein Kind seiner Zeit.
Okay. Noch
mehr als der von John Carpenter. Er ist sehr, sehr deutlich an Frankenstein angelehnt, weil das Monster ist eben kein Shapeshifter, der sich in irgendeiner Form verändert, sondern tatsächlich ein großer, hagerer Mann, der den an die Gurgel will und so. Viele Dinge sind erneut aufgegriffen worden von Carpenter, das stimmt schon. Also wir haben das große Raumschiff im Eis, wir haben diesen sargartigen Eiskubus, der aufgeschliffen wurde. Aber naja, das Ganze funktioniert nicht wirklich so, ja, so gut wie der Carpenter-Film. Das hat aber einfach damit zu tun, dass es sich auch dort um ein relativ günstiges Ding handelte, Ding. Von der Produktion her. Und
günstiges Ding.
Und auch der Regisseur, also Christian Nyby, der lebte tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt, als Carpenters Film rauskam. Und der war sehr verächtlich gegenüber Carpenters Version. Ja, ja, der meinte, wenn sie Blut wollen, dann gehen sie in ein Schlachthaus. Okay. Ansonsten ist das irgendwie ein sehr effektiver Werbefilm für J.B. Scotch.
Okay. Ja, aber Gott, da habe ich übrigens gelernt, du kannst auch noch in der größten Schneelawine aller Zeiten sitzen, du brauchst trotzdem Eis für den Scotch. Ja. Weißt genau. du? Weil es wäre eigentlich das Letzte, glaube ich, was ich brauche.
Wenn du keinen Bock mehr hast, dann kippst du den einfach in deinen Schachcomputer.
Ja, einmal das, aber auch, dass er irgendwann nur noch aus der Flasche trinkt, finde ich geil. Ja. Irgendwann nimmst du da kein Glas mehr. Ja. Nee, aber zu dem Originalfilm, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass The Thing von Carpenter also dich deutlich mehr an der Novelle orientiert als der Originalfilm.
Richtig. Halt. Und ne? deswegen wollte Carpenter tatsächlich kurz vor Release, wollte er sich in der Hinsicht auch noch weiter von dem Ursprungsfilm distanzieren, indem er nämlich dem Studio vorschlug, den Film tatsächlich Who Goes There zu nennen. Mhm. Das wurde ihm dann aber eben leider dann doch abgeschlagen und ich finde, das braucht es auch nicht, weil dieser Film einfach so viel besser ist.
Da hätte mich eher geärgert, dass es als Remake angesehen wird, weil der deutsche Titel, das Ding aus einer anderen Welt, ist natürlich der Originaltitel des ersten Films halt noch mehr halt, ne?
Genau.
The Thing from Another World halt, ne? Übrigens, eine Sache wollte ich noch erwähnen, das Cover von dem Film. Ich habe das früher immer irgendwie ein bisschen billo gefunden, aber jetzt finde ich das brillant.
Ja.
Es ist einfach, du siehst halt einen der Forscher und du siehst das Gesicht halt nicht nur diesen Lichtkegel halt quasi.
Richtig.
Du kannst nicht erkennen, wer dahinter ist und das Licht assoziiere ich mit Zukunft, Future, mit sowas tatsächlich, hat es was, weiß ich nicht, Warp-Antrieb-mäßiges und du siehst halt nicht, wer dahinter, wie das Gesicht dahinter
ist. Ja, aber auch mit Bedrohung.
Also, mit Bedrohung?
Ne, also ist ja, genau. Die strahlenden, gleißenden Lichter, die da so rausbrechen, ne, die haben ja auch was Spitzes. Also das ist ja jetzt nicht wie eine warme Sonne, sondern das ist ja auch ein blendendes Licht, was dich auch scheinbar anzugreifen scheint. Also das ist super, was Drew Struzan, ne, der große Magier, der Plakatzeichner, da entworfen hat für diesen Film.
Es ist so einfach, aber es ist so effektiv.
Ja.
Ne? Und das muss
so
man
wie der Rest des Films.
Ja, einfach, aber effektiv. Und wie gesagt, ich wäre gern dabei gewesen, als Morricone gesagt bekommen hat, ey, die haben nochmal 4 Stücke. Machen wir mal ein bisschen, was? Nein, ich habe gerade den Soundtrack von Halloween 3 fertig geschwurbelt und ich habe ja noch 3 Bassspuren. Ne? Und du musst mir jetzt, die bringen wir jetzt bei dir unter. Genau. Nein, wirklich ein ganz, ganz toller Film und eine wirkliche Freude und auch ein Film, den man immer wieder gucken kann und immer wieder was entdecken kann. Gerade auch in den Kombinationen der immer aufkommenderen Paranoia der Figuren untereinander. Halt, auf jeden Fall. Und ich habe eins gelernt, ich würde, wenn ich Leute fessele, damit ich ihre Identität rausstelle und ich vermute, einer von ihnen ist ein Mörder oder ein Alien, würde ich sie nicht auf dieselbe Bank setzen.
Genau.
Das hat mir der Film beigebracht.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Finde ich auch, ja. Tilo, ich bin auch am Ende meiner Notizen.
Ja, ich auch.
Was hat der
Doktor mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ganz genau. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken im Eisfeld. Und ich kann nur sagen, euch da draußen wünschen wir natürlich jetzt noch ein schönes, schauriges Halloween.
Genau, und hört bei Antenne Alderan rein.
Und hört unbedingt bei Antenne Alderan rein.
Tschüss. Genau.
Liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.